have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Ich freue mich doppelt auf die heutige Folge, weil erstens tun wir genau das, mal wieder richtig schön taktisch, X's and O's, analytisch das Bigger Picture der NBA anschauen, und zweitens tun wir das nach einer zweiwöchigen Zwangspause, beziehungsweise ich sag mal eineinhalbwöchigen Zwangspause. Letzte Woche gab es ja zumindest diese Mini-Solo-Folge, in der ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert habe, wie sich dann bei den Ergebnissen des NBA Cup-Halbfinals herausgestellt hat. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und ich freue mich natürlich riesig, den zurückgekehrten und jetzt wieder genesenen Julius Schubert an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann dir gar nicht sagen, beziehungsweise ich kann gar nicht genug betonen, wie Bock ich auf diese Folge habe, wie sehr ich mich auf diese Folge gefreut habe und wie happy ich einfach generell bin, dass wir jetzt hier endlich wieder reinstarten dürfen nach der gerade von dir angesprochenen Abstinenz, Zwangspause, generellen Pause hier im Podcast. 2 Wochen fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich musste eine ganze Weile suchen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur mega weird bin oder ob das viele so machen, aber wenn ich jetzt im iPhone jemanden anrufe, dann gebe ich obviously nicht die Nummer ein, ich scroll nicht meine Kontakte durch, sondern ich gehe so lange meine letzten Anrufe durch, bis ich diese Person gefunden habe. Und das kann teilweise ewig dauern. Und es hat jetzt ewig gedauert, deinen Namen zu finden in meinen Anrufen. Wäre wahrscheinlich sehr schneller gegangen, wenn ich einfach in die Kontakte gegangen bin, die ganzen Lorenzos, die ich da eingespeichert habe, die Vielzahl an Lorenzos, dann die ganzen Lorenzo-Leonardos, davon sind es auch ein paar, bis ich dann irgendwann bei dir angekommen wäre. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen, aber ich habe gescrollt, dann war irgendwann der Name zu sehen. Und es ist schon eine ganze Weile her und das zeigt mir, dass wir zu selten miteinander telefoniert haben in letzter Zeit, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute mal wieder soweit ist.
Ich habe tatsächlich eine andere Herangehensweise. Ich bin ein ins Suchfeld Eingeber. Also außer ich weiß, dass ich mit der Person in den letzten Tagen mal telefoniert habe, also wenn ich weiß, ich muss nicht allzu weit runter scrollen, dann mache ich schon auch die Scroll-Methode. Aber ansonsten gebe ich das da kurz ein im Verlauf und jetzt zack,
wahrscheinlich
fertig.
Auch die viel, viel bessere Methode.
Vermutlich. Mein Lieber, wie gesagt, ich freue mich riesig, dass wir wieder hier sind. Du, auch wenn es jetzt eine Woche in Verzug ist, hast sicherlich zu berichten vom großen Apfel. Wenn du Lust hast, tu das doch jetzt gerne noch. Wie war New York, Alter?
New York war sehr schön. Wir haben leider den ersten Schnee der Saison verpasst. Es hat jetzt gestern oder vorgestern ziemlich doll geschneit in New York und es waren sehr schöne Bilder, die man da auf Social Media gesehen hat. Das haben wir leider verpasst. Das wäre natürlich nochmal so dieses kleine i-Tüpfelchen gewesen auf der Torte. Okay, das wäre die kleine Kirsche noch gewesen auf der wundervollen
Torte.
Auf dem i. Die Kirsche auf dem i gewesen. Nein, es war ein fantastischer New York-Trip. Zweite Christmas-Reise nach New York jetzt gewesen, nach 2024. Wir haben jetzt auch 2025 da. Diesmal in einer kleinen, knackigen 12er-Gruppe und es war wirklich absolut überragend. Also vom Wetter her, von der Gruppe her, also wirklich eine absolut wundervolle, wunderbare Gruppe. Sehr, sehr coole Gruppendynamik gewesen, sehr, sehr coole Jungs da kennengelernt. Sehr, sehr nice Atmosphäre generell. Wie gesagt, wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Es war zwar arschkalt, aber bis auf einen Tag schien auch jeden Tag schön die Sonne. Dahingehend können wir uns auch nicht beschweren. Gut gegessen, viel Sightseeing natürlich gemacht. Und das Highlight war natürlich die NBA Games. Ich war bei 5 NBA-Spielen. Viele der Teilnehmer waren noch bei 2 Eishockey-Spielen. Es waren auch 5 Eishockey-Games möglich im Rahmen der Reise. Einige waren auch bei einem NFL-Game. Da war ich allerdings auch nicht am Start. Ich habe also wie immer nur einzigerlein NBA-Games mitgenommen. Bei allen 5 Spielen noch akkreditiert gewesen. Das war eine feine Sache. Ich durfte leider nur einmal in den Locker-Room rein, gleich zum ersten Mal. Das waren bisschen schade, zumal es bei den Knicks leider so ist, dass man das dann erst vor Ort erfährt, ob man in den Lockerroom darf oder nicht. Normalerweise erfährst du es halt vorher per E-Mail, dass du halt entweder Tier 1 bist oder Tier 2 und kannst dich halt dementsprechend vorbereiten. Und bei den Knicks entscheidet sich das halt erst vor Ort. Das heißt, bin zum ersten Spiel, hab mich vorbereitet natürlich, hatte dahingehend dort das Pech, dass Ariel Okporti, mit dem ich unbedingt gerne reden wollte, leider schon weg war, als wir dann alle in die Kabine rein durften. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, mit Ariel dann beim zweiten Spiel zu reden. Da habe ich dann vor Ort erfahren, ich darf nicht in die Kabine rein. Dann dachte ich, komm, okay, letztes Spiel, Franz und Moritz, wir waren leider bei dem Spiel da, wo Franz sich so schwer, beziehungsweise Gott sei Dank nicht ganz so schwer, aber wir dachten alle, es ist sehr schwer, verletzt hatte. Ich mich natürlich vorbereitet, den Tag vorher eine Stunde hingesetzt, mir Interviewfragen für Franz überlegt, nur um dann vor Ort zu erfahren, ich darf nicht in die Kabine rein. Das war dann ein kleiner Bummer. In Brooklyn durfte nur Tier 1 Media aufs Parkett runter oder ans Parkett runter ran vor Spielstart. Krass. Das ist etwas, was ich bisher nur so von den Clippers in ihrer neuen Arena kannte. Das ist quasi nur als Tier 1 beim Warm-up runter darfst, das verstehe ich jetzt nicht so unbedingt. Ich kann durchaus.
Ist das neu? Du warst doch schon mal in Brooklyn vor diesem Trip jetzt, oder?
Ich war schon mal in Brooklyn, aber Besonderheit ist, dass ich zu Corona-Zeiten da war, wo hier Kevin Durant und Kyrie Irving und so alle noch da waren, und da war ich immer Tier 2 und da war es halt Corona-Protokoll, dass du nur Tier 1 zum Parkett durftest. So, und seitdem dann dieses Protokoll wieder abgeschafft wurde und wieder zurück zur Normalität, war ich nur bei einem einzigen Netzspiel. Und da war ich Tier 1 letztes Jahr, weil da Dennis noch in Brooklyn gespielt hat. Und deswegen wusste ich nicht, dass, also ich war noch nicht, seitdem dieses Corona-Protokoll nicht mehr existiert, Tier 2 in Brooklyn, und habe deswegen jetzt erst erfahren, dass man da nicht runter darf. Und ich kannte das bisher auch nur so aus L.A., aber auch erst seitdem die Clippers ihre neue Arena haben. Also als die Clippers noch in der alten Arena im Staples gespielt haben, durfte man auch als Tier 2 Media runter ans Parkett bei Clippers Games. Jetzt in der neuen Arena blieb mir das leider in 2 der 3 Spielen verwehrt. Nur halt bei dem einen, wo die Thunder mit Hartenstein zu Gast waren, war ich dann Tier 1 und durfte runter. Das, ja, finde ich ein bisschen schade. Dafür habe ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich Verständnis. Also, dass man dann nochmal unterscheidet zwischen wer darf halt in die Kabine rein und wer nicht, dass gewisse Presseleute halt in die Kabine dürfen und andere nicht, das kann ich schon durchaus verstehen. Aber jetzt, warum man Presse ist und halt nicht ans Parkett runter darf, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, dass das auch nur bei den Nets und Clippers ligaweit so ist. Bei dir war es ja, glaube ich, auch bei jedem, der, oder warst ja bei 5 Teams, und da war ja, glaube ich, bei jedem Einzelnen durfte man auch als Tier 2 runter ans Parkett, und ich kann es bisher auch nur so. Also bei den Knicks war ich ja, wie gesagt, 2-mal Tier 2 und durfte trotzdem jedes Mal runter. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es jetzt bei der deutschen Begegnung da am Ende mit Franz und Moritz und Co. nicht geklappt hat mit Tier 1, weil ich da gerne in die Kabine reingegangen wäre, auch in Anbetracht dessen, dass sich natürlich Franz verletzt hat in diesem Spiel und dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Insights hätte geben können. Aber trotzdem im Großen und Ganzen war es ein wertvoller Trip. Ich habe mit Karl Anthony Towns kurz quatschen können. Bei dem einen Spiel, wo ich in die Kabine durfte, war natürlich auf den ganzen Pressekonferenzen am Start, war mehrere Male bei Mike Brown, war dann bei Jamal Mosley natürlich auch im Start, der sehr emotional war nach der Franz-Verletzung. Hab generell mich mit einigen Presseleuten unterhalten, konnten ein bisschen was auffangen, auch ein bisschen was für meine Kolumnen, die jetzt folgen in der Basket, und generell für meine YouTube-Videos, auch hier im Podcast jetzt, wird sich vielleicht die eine oder andere Sache noch ergeben. Deswegen war es schon sehr wertvoll dahingehend, aber muss natürlich ganz klar sagen, dass man als Tier 2 Media da jetzt natürlich nur begrenzt Access hat und auch nur begrenzt Content machen kann und natürlich Insights liefern kann, wenn das jetzt nicht gerade so wie bei dir der Fall ist, dass du ja mehrmals als Tier 2 Media trotzdem in die Kabine rein durftest, was ja bei uns überhaupt nicht jetzt auch nur zur Debatte stand, dann hast du natürlich da als minderwertigeres Pressemitglied nicht allzu viele Möglichkeiten, da super viel zu machen vor Ort, aber ich denke, ich habe das Maximum für mich rausgeholt, und deswegen, long story short, es war ein fantastischer Trip New York zur Weihnachtszeit, kann ich jedem nur ans Herz legen. Es hat auch schon der ein oder andere gefragt, jetzt auf den sozialen Netzwerken, jetzt während und nach der Reise. Also wir werden auch nächstes Jahr wieder einen Christmas-Community-Trip anbieten in der ersten Dezemberwoche. Konkrete Infos gibt es dann leider erst im Februar, weil wir immer erst so 10 Monate frühestens vor der Reise da die Flüge buchen und Hotel reservieren und das alles konkret machen können. Das heißt, im Februar, März wird es dann die konkreten Infos geben. Dann natürlich auch hier im Podcast nochmal ein paar Worte dazu. Aber es wird auf jeden Fall ein Christmas Community Trip auch in 2026 geben nach New York. Das ist natürlich schon ziemlich cool mit dem Rockefeller Tree, der Fifth Avenue, die so geschmückt ist, generell sehr viele Weihnachtsbäume in der Stadt, Dyke Heights, dieses Viertel mit Einfamilienhäusern, was da so krass geschmückt ist. Es ist schon nochmal eine sehr andere Atmosphäre, als wenn du jetzt im Januar oder Februar da bist. Also ja, war ziemlich, ziemlich cooler Trip. Konnte natürlich leider ziemlich wenig jetzt dann auf YouTube und hier im Podcast arbeiten, weil das natürlich schon auch irgendwo anstrengend ist, da jeden Tag die Leute durch die Stadt zu führen und da das ganze Programm abzuarbeiten. Und dann hast du natürlich die Spiele, wo du dich vorbereiten musst währenddessen und im Nachgang natürlich dann auch Content machen und so weiter und so fort. Da blieb dann leider nicht wirklich viel Zeit für den ganzen anderen Kram. Deswegen, wie gesagt, freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier und heute wieder durchstarten können im Podcast.
Yes, Sir. Da freue ich mich auch drauf. Hört sich doch sehr, sehr schön an. Freut mich sehr. Und freut mich natürlich umso sehr, dass du jetzt dann auch wieder nach deiner kleinen Krankheitsepisode, wie so oft, ne, wenn man so einen Trip hinter sich hat, dann kommt man zurück und dann fährt das Immunsystem einfach mal runter.
Fällt der Druck dann so ein bisschen ja, genau, ab, weil natürlich, es ist schon immer was anderes, ob man jetzt so eine Reise alleine macht oder halt mit einer Reisegruppe, wo man natürlich dann auch schon irgendwo, was heißt hofft, aber so natürlich dann noch irgendwo im Hinterkopf hat, okay, hoffentlich geht doch alles gut, so mit den Flugtickets, dass alle durch die Immigration kommen, dass alle Tickets, die man natürlich zu den Spielen kauft, was natürlich bei 12 Leuten und jeder geht zu 6, 7 Spielen insgesamt, das sind halt 100 Tickets, knapp vielleicht, dass da dann auch alle reinkommen, dass die Tickets rechtzeitig kommen, dass das alles funktioniert, dass alle wieder mit zurückkommen, dass alle durch den Zoll kommen, dass das passt, dass man keinen verliert vor Ort und so weiter und so fort. Da fällt natürlich dann schon einiges an Druck auch ab, wenn so eine Reise dann erfolgreich auch absolviert wurde und alle happy sind, alle zufrieden sind, alle eine gute Zeit hatten. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, dann, wenn der Druck abfällt und das Immunsystem dann mal ganz kurz das Schutzschild fallen lässt, wie auch immer, dass man dann sich erkältet und krank wird. Gerade jetzt in der heutigen Zeit aktuell geht ja eh viel rum, Corona und so weiter. Deswegen war ich da leider noch 4, 5 Tage jetzt danach außer Gefecht gesetzt, aber jetzt wieder absolut fit und ready durchzustarten.
Dann lass uns das doch gerne tun. Und zwar, indem wir ganz kurz umreißen, was wir heute vorhaben in dieser Aufnahme. Das ist die Folge, die wir letzte Woche geplant hatten aufzunehmen, die wir jetzt dann, wie ich ja auch letzte Woche, einfach mal in den Raum geworfen habe und angenommen habe, nachziehen wollen und vielleicht so ein bisschen den Timetable generell auch für diese Woche euch mitteilen. Taktische Trends in der NBA. Wir haben vor allem 3 Themen dabei, die wir besprechen wollen. Das sind alles Themen, die auch seit ein paar Wochen schon aktuell sind, die wir jetzt uns dann hier eben mal schnappen wollen, vornehmen wollen. Zu mindestens 2 der Themen hast du auch ein Video gemacht, vielleicht sogar zu allen 3, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich habe, das muss ich selber überlegen, also zum Offensiv-Rebounding auf jeden Fall nicht und zu den anderen Themen, boah, habe ich da konkrete Videos gemacht, weiß ich gar nicht.
Also zu Miami Offense auf jeden Fall, das
ja,
weiß
genau,
ich.
Ja, genau, zu Miami Offense, genau, und zu der Full Court Pressure, dem Training, habe ich glaube ich auch kein Video gemacht, aber ich habe 2 Kolumnen in der Basket geschrieben, sowohl über die Miami Offense als auch über Full Court Pressure. Die sind beide noch nicht erschienen, aber die sind beide schon fertig geschrieben. Okay. Genau, das heißt, dahingehend stecke ich ganz gut in der Thematik drin, aber jetzt auf Videobasis auf YouTube kam, glaube ich, nichts zu 2 der 3 Themen.
Spoiler Alert, das sind die 3 Themen, die ich gerade angesprochen habe. Miamis, ich habe sie als Wheel Offense bezeichnet gehört, hier und da, finde ich eine ganz schöne Bezeichnung. Es geht in die Richtung, was die Grizzlies letztes Jahr gemacht haben. Und das haben wir ja dann auch schon in einer Folge analysiert damals. Es ist jetzt nochmal ein Schritt extremer geworden wahrscheinlich, was jetzt Miami dieses Jahr macht. Es hat fantastische Ergebnisse nach sich gezogen, vor allem was Offensivrating angeht und auch den Teamerfolg angeht. Das hat so ein bisschen regressiert, das ist ein bisschen abgekühlt. Also die Heat haben Stand jetzt nur noch in Anführungszeichen die 15. beste Offense, sind jetzt also im buchstäblichen Durchschnitt angekommen, was wahrscheinlich immer noch ein Tick besser ist, als man das hat erwarten können. Also ich glaube, Top 15 Offense in Miami hätte man vor der Saison unterschrieben. Aber es ist jetzt nicht mehr diese ganz krassen Höhen, die wir in den ersten Saisonwochen gesehen haben, was vor allem daran liegt, dass sie halt in den letzten Wochen ein bisschen, ja wie gesagt, regressiert sind, ein bisschen abgestunken haben. Sie stehen jetzt bei einer Bilanz von 14-12, sind also auch da nicht mehr in den ganz hohen Gefilden unterwegs. Das ist das eine Thema. Ich würde auch vorschlagen, dass wir damit gleich reinstarten, weil das ist, glaube ich, eins der Themen, über die ich super gespannt bin, zu besprechen. Das andere Thema ist Thema Offensiv-Rebounding, wo natürlich zum einen die Houston Rockets so ein bisschen sinnbildlich dafür stehen, was aber ein Trend ist, was die gesamte NBA aktuell erfasst und auch weiterhin erfasst. Das ist jetzt nicht krass zurückgegangen in den letzten 2-3 Wochen. Und das dritte Thema ist die Full-Court-Pressure-Defense, die wir unter anderem von den Portland Trailblazers, das ist das Team, das dann auch so ein bisschen sinnbildlich diesen Trend verkörpert hat, dass wir aber generell auch viel sehen in der NBA, auch das etwas, und ich glaube, da gibt es klare Gründe dafür, was wieder zurückgegangen ist im Vergleich zu diesen ersten Saisonwochen, wo das ein ganz krasser Trend war, den wir gesehen haben. Das ist der Fahrplan für den heutigen Inhalt. Wir können euch jetzt schon mal verraten, ihr werdet morgen am Mittwoch, weil ja heute Nacht dann das NBA Cup Finale stattfindet, werdet ihr eine kleine Spielanalyse erwarten dürfen, und zwar im Supporterfeed auf patreon.com/doublestepback. An der Stelle vielleicht kurz der Hinweis: super gerne vorbeischauen, super gerne ein Abonnement abschließen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr Bock habt auf Zusatzcontent, und weil jetzt eben die letzten 2 Wochen aufgrund von Reise, aufgrund von Krankheit, aufgrund von terminlichen Verhinderungen da nichts kam, wird es diese Woche 2 Supporterfolgen geben. Einmal die morgen zum Cupfinale und dann in Richtung Wochenende. Wir haben uns für Samstagmorgen mal ins Auge gefasst, uns nochmal zusammenzusetzen und aufzunehmen. Thema haben wir uns noch nicht festgelegt, aber es wird was Cooles sein. Ich glaube, das können wir an der Stelle schon mal versprechen. patreon.com/doublestepback. Sehr gerne vorbeischauen, da wird es jetzt die nächsten Wochen auch wieder schön viel Content geben. Bevor wir aber reinstarten mit den Taktiken, haben wir jeder noch eine Headline dabei. Wir haben gerade eben in der Vorbesprechung ausgemacht, wer anfängt. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Wer fängt an?
Fang du an.
Alles klar, dann fange ich an. Ich möchte euch, und das ist etwas, was auch in aller Munde ist, in den letzten Wochen schon, das ist jetzt hier, viele von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben, in irgendeinem Broadcast diese Story gehört, in irgendeinem Artikel gelesen. Es gab auch aus der deutschen Perspektive quasi auf Basketball World News, gab es da auch einen Artikel in deutscher Sprache. Ich versuche jetzt gerade den Autorennamen rauszufinden, dass ich hier ein kleines Shoutout geben kann. Gianluca Fracalvieri hat den Artikel geschrieben über einen guten Mann namens Pat Spencer. Und ich habe mich jetzt tatsächlich das erste Mal, ich habe hier und da so ein bisschen aufgeschnappt, aber ich schätze mal, es geht dir ähnlich, wenn du einen Großteil des Tages damit verbringst, dass dir irgendwelche NBA-Stories, Stats, Tweets, Reels, whatever zufliegen, dann ist es einfach nicht möglich, da überall dann noch in die Tiefe zu gehen, obwohl das vielleicht das Interesse anstupst. Und jetzt habe ich das dann aber doch mal gemacht und habe mich ein bisschen mit dem Herrn Pat Spencer beschäftigt, weil es mich zum einen super amüsiert hat, diese Videos, die rumgegangen sind. Ich glaube, ich habe dir auch das ein oder andere geschickt, so nach dem Motto, ja, Pat Spencer macht dann Feierabend in seinem 9-to-5-Bürojob bei irgendeiner Kanzlei oder irgendeiner Agentur, weil er eben so aussieht wie ein Dude, der in irgendeiner Kanzlei arbeiten würde. Und streift sich sein Basketball-Jersey über und spielt für die Golden State Warriors. Das ist zum einen witzig, zum anderen gar nicht so primär möchte ich das hier jetzt, wie er aussieht und wie er spielt. Klar, es ist ein kleiner Weißer, der jetzt nicht die allerkrasseste Athletik mitbringt, aber der sich, glaube ich, inzwischen, es ist seine dritte Saison bei den Warriors, verdient hat. Er ist explodiert in diesem Jahr, 3-mal sogar Starter gewesen, 16 Minuten pro Nacht. Er hatte einige High-Scoring oder Highest-Scoring für seine Verhältnisse, Performances, unter anderem 19 Punkte in Cleveland, die dann eben mit 7 von 12 aus dem Feld einen gewissen Hype eingebracht haben. Das war vor einer Woche ungefähr oder vor 10 Tagen. Der Mann hat eine ziemlich geile Geschichte hinter sich. Er war nämlich ein in seiner Kindheit schon unscheinbarer kleiner Weißer und hat sich dann aber zu einem historischen Lacrosse-Prospect entwickelt. Wurde irgendwie der Michael Jordan of Lacrosse genannt. War der First Pick im PLL, heißt die Liga, also im Draft der amerikanischen Lacrosse League. Und hat sich dann aber dafür entschieden, hat die Heisman-Trophäe gewonnen am College, hält bis heute den All-Time-Assist-Record für Lacrosse am College in Division One und hat sich dann aber dafür entschieden, dass er seinen Traum, Basketballspieler und NBA-Profi werden zu wollen, verfolgen möchte. Anstatt eine sicher geglaubte oder wahrscheinlich sichere Profikarriere im Lacrosse, hat dann nochmal an der Uni gespielt für ein viertes Jahr, nachdem er 3 oder 4 Jahre gar nicht Basketball gespielt hatte, hat sich über den Umweg die Hamburg Towers, für die er ein paar Spiele absolviert hat in der BBL, für die G-League, zuerst bei den Wizards, dann bei den Warriors, und hat dann so diesen klassischen undrafted G-League ich grinde mich jetzt da irgendwie rein in die Liga-Weg durchgezogen. Wird nochmal verschönert, die Geschichte, durch seinen Bruder Cam Spencer, der jetzt aktuell auch bei den Grizzlies für Aufsehen sorgt. Die beiden hatten ein Duell, was ziemliche Wellen geschlagen hat. Cam Spencer, ähnliche Geschichte, weil er eben auch so ein Underdog war, aber dann doch ein bisschen traditioneller, weil er eben am College unter anderem 2024 mit UConn die Championship gewonnen hat als Starter. Zweitrunden-Pick dann gewesen bei den Grizzlies. Schon auch eine coole Story, aber Pat Spencer, eine der kuriosesten Figuren, die wir so hatten in der NBA in den letzten Jahren. Und dem wollte ich hier mal kurz die Blumen geben und die Story kurz nachzeichnen für die Leute, die das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Also wenn ihr das nächste Mal ein Warriors-Game anschaut, dann habt gerne mal ein besonderes Auge auf den Dude mit der Trikotnummer 61, der da unscheinbar mit 80er-Jahre-Schnauzer dem anderen Team Buckets gibt. Das ist meine Headline für heute. Ich habe es jetzt gar nicht formuliert. Pat Spencer ist eine kuriose NBA-Figur, sage ich jetzt einfach mal als Headline.
Ich habe an mehreren Stellen schon gelesen und gehört, dass Pat Spencer wohl der greatest Lacrosse College Spieler ever sein soll, gewesen ist. Ist natürlich jetzt für unser Eins schwierig, das zu prüfen und da jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Aber das ist das, was ich gehört und gelesen habe an vielen Stellen in den letzten Tagen und Wochen. Und dass er sich dann einfach überlegt hat, dass er da gar nicht mal so Bock drauf hat und stattdessen lieber in der NBA spielen möchte und macht das einfach mal und macht das auch richtig, richtig gut. Also das ist nicht hier einfach nur so eine funny Story oder jemand wie der G-League-Spieler, den die Lakers damals, Ingram hieß der mit Nachnamen, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen hieß, der Lehrer, Mathelehrer oder so.
Wie bitte? Andre Ingram hieß der.
Der hat dann mit
30 sein NBA-Debüt gemacht oder so.
Genau, und dann da 4-3er irgendwie verwandelt für die Lakers und dann siehst du ihn halt aber auch nie wieder in der NBA, sondern der ist halt legit ein NBA-Rotationsspieler, der richtig gut spielt in dieser Saison. Und nicht nur richtig gut spielt, sondern auch einfach ein Typ ist, hat den Cavaliers, nachdem er da sein Career High gemacht hat, gewunken, hat gesagt, geht nach Hause, Feierabend. Also das ist auch jemand, der ja da mit einer gewissen Mentalität spielt und auch immer wieder Feuer mit reinbringt. Und das ist etwas, was die Warriors dringend auch gebrauchen können in dieser Saison. Sehr coole Headline.
Dankeschön, Dankeschön. Und sein Bruder hat übrigens sein Career High heute Nacht gemacht. Der ist ganz schön abgegangen für die Grizzlies. Weiß jetzt nicht mehr, wie viel es war, irgendwie 26 oder so.
Yes,
was
Sir.
Ist deine Headline? Was hast du uns dabei heute?
Meine Headline, ich habe es mir auch noch nicht überlegt, wie ich es ausformuliert rüberbringen möchte. Vielleicht so nach dem Motto, die NBA hat ein Problem im Sinne, dass knappe Spiele am Ende sich so sehr hinziehen und nicht so unterhaltsam sind, wie sie es vielleicht sein könnten. Anlass für diese Headline, wenig überraschend, dass sehr, 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 sehr coole NBA Cup Halbfinale zwischen den San Antonio Spurs und Oklahoma City Thunder, welches ich mir live nachts reingezogen habe. Das ist der eine Vorteil von Jetlag gepaart mit, weil man krank ist, schläft man den ganzen Tag, dass du halt dann nachts entsprechend wach bist und dir NBA reinziehen kannst. Das habe ich getan und ich habe eines der besten Spiele der bisherigen NBA-Saison gesehen zwischen OKC und San Antonio, weil zum einen natürlich Wemby zurückgekommen ist, weil wir zum anderen, auch weil Wemby zurückgekommen ist, endlich mal gesehen haben, wie ein Team OKC auch auf Augenhöhe begegnen kann über 48 Minuten. Was allerdings dann so ein bisschen schade war, ist halt das Ende. Dass sich die letzte Spielminute über Realtime eine Viertelstunde hingezogen hat, dass wir am Ende nur noch ein Duell an der Freiwurflinie gesehen haben. Ich persönlich hätte gerne gesehen, wie Wemby und die Spurs Defense versuchen, Jay und die OKC-Offense zu stoppen und dann am anderen Ende diese elitäre OKC-Defense versucht, Stops zu holen gegen Wemby und Fox und Harper und Co. Und stattdessen sahen wir Freiwürfe von San Antonio, dann sahen wir Freiwürfe von OKC, dann wieder Freiwürfe und so weiter und so fort. Und das zog sich halt über eine Menge Minuten hin und das ist natürlich ziemlich schade. Du bist invested in dieses Spiel, du guckst das Spiel halt so oder so zu Ende, weil es halt so ein spannendes, cooles Spiel ist und weil es ja auch in dem Fall um was ging. Und dann siehst du, wie actually nicht so wirklich Basketball gespielt wird, sondern halt nur Freiwürfe genommen werden. Und das ist in meinen Augen ein Problem, was die NBA hat. Nicht erst jetzt in der Saison oder seit diesem Spiel, sondern auch schon in der Vergangenheit dieses ganze Thema zu faulen, wenn du mit 3 Punkten führst, zu faulen, weil das die einzige Möglichkeit ist, vielleicht ein Comeback zu schaffen, die Uhr zu stoppen und deinen Gegner eventuell noch einzuholen, das Spiel noch rumzureißen. Und das ist halt so ein bisschen schade. es gibt, und deswegen kann ich da auch keinen so wirklich ernst nehmen, der sagt, ja, es gibt einen easy fix, das lässt sich problemlos super easy lösen, wir müssen hier nur ein, zwei Regeländerungen anpassen, das ganze Problem ist dahin. Ich denke nicht, dass es so einfach ist. Ich denke, jede Lösung würde zu einer Kettenreaktion führen, würde dazu führen, dass Teams auch wieder versuchen, das ja zu schlagen, sich da Vorteile zu verschaffen, da auch wieder das System irgendwie zu umdribbeln. Ich habe einige Sachen gelesen, zum Beispiel dieses Elam-Ending, was wir vor ein paar Jahren mal beim All-Star-Game gesehen haben, dass dann, keine Ahnung, nach dem dritten Viertel wird dann ein Score festgelegt und wenn der erreicht ist, ist das Spiel zu Ende. Aber ganz ehrlich, das hat sich halt nicht mal beim All-Star-Game durchgesetzt, das Format. Das wird die NBA, glaube ich, nie im Leben machen als reguläres Format. Das würde halt das ganze Spiel auf den Kopf stellen, die ganze Art und Weise, wie NBA Crunch-Time-Basketball gespielt wird, würde sich dahingehend halt verändern. Und auch hier wieder, du führst das ein, dann werden neue Schwachstellen dieses Systems, dieser Regel, dann irgendwie exploited und Teams versuchen dann da irgendwie das System zu umdribbeln. Ich habe von der Idee gehört, dass du eventuell so wie man ja dieses Drummond, quasi, dass du schlechte Freiwerfer faulst, um die an die Linie zu schicken, so wie man das ja vor ein paar Jahren Richtung Ende der Spiele, ich will nicht sagen verboten, aber quasi so die Regel geändert hat, dass sich das halt einfach nicht mehr lohnt, weil die Teams dann halt die Freiwürfe bekommen und den Ball wieder zurück. Dass man halt das irgendwie so macht, dass du bei diesen Intentional Fouls dann irgendwann, sei es mit einer Minute Rest, mit zwei Minuten Rest, mit 30 Sekunden Rest, was auch immer, dass es halt dann meinetwegen einen Freiwurf gibt plus den Ball dann wieder zurück. Aber auch hier wieder, dann haben halt die Refs auf einmal auch wieder relativ viel, ich will nicht sagen Macht, aber viel Spielraum. Was ist denn wirklich ein Intentional Foul? Was ist ein richtiges Foul? Was wird halt geahndet mit zwei Freiwürfen und alles ist wie immer? Was wird geahndet mit einem Freiwurf und das Team bekommt den Ball zurück? Ich habe verschiedene Lösungsvorschläge gesehen, dass sich meinetwegen das Team, was gefoult wird, sich überlegen kann, ey, wollen wir lieber den Ball inbounden und halt quasi normal trotzdem unseren Angriff dann spielen oder wollen wir die Freiwürfe nehmen? Aber egal, welche Lösung du findest, es gibt immer Schwachstellen, es gibt immer Möglichkeiten, da irgendwie drumherum zu kommen. Und abgesehen davon ist halt eh die Frage, inwiefern die NBA überhaupt möchte, dass das abgeschafft wird. Ja, in vielen dieser Unterbrechungen am Ende gibt es dann keine Werbeunterbrechung. Also wenn jetzt, keine Ahnung, dann die Uhr gecheckt wird oder wenn dann die Freiwürfe sind und die Spielunterbrechungen sind und die Auszeiten genommen werden. Am Ende der Spiele passiert es dann seltener, dass es zu einer konkreten Werbeunterbrechung geht. Aber es sind natürlich trotzdem auch Möglichkeiten, Werbung einzublenden, für die NBA mehr Geld zu verdienen am Ende von diesen Spielen. Das ist auch genau die Zeit, wenn viele Wetten auch platziert werden am Ende dieser Spiele, wenn sich das halt so hinzieht, diese letzten Minuten über eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Realtime. In der Zeit werden halt super viele Wetten platziert. Und auch das ist ja was die NBA eigentlich möchte. Deswegen ist überhaupt die Frage, inwiefern das die NBA überhaupt stört, da so ein Ende zu haben. Ich denke, für den neutralen Zuschauer, für den NBA-Fan, der einfach ein cooles Spiel sehen will auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt auch nicht eine halbe Stunde Zeit hat für ein, zwei Minuten Crunch-Time, ist es sehr schade. Aber das ist was ja mir aufgefallen ist in diesem Spiel. Und du bist halt invested, du hast schon zwei Stunden geguckt, so, du schaltest dann halt auch nicht aus, weil du denkst, oh, Freiwürfe ist langweilig, ich mach jetzt aus und geh schlafen. Das macht ja in dem Sinne keiner. Das finde ich schade und ich würde mir wünschen, dass es da vielleicht in den nächsten Jahren irgendwelche Lösungsansätze gibt. Die NBA hat einiges gemacht, zum Beispiel, dass du jetzt nicht mehr unendlich viele Timeouts mit in die letzten zwei Minuten nehmen kannst, um schon so ein bisschen da das alles zu verkürzen. Wie gesagt, diese Hack-Random-Spieler-Regeln, das hat auch, glaube ich, einiges gebracht. Aber jetzt wirklich hier dieser eine offensichtliche Fix, den gibt's in meinen Augen leider nicht. Siehst du das anders oder fällt dir irgendwas konkret ein oder was ist deine Meinung dazu?
Also ich glaube, diese Geschichte mit, dass bei Intentional Fouls gibt es von mir aus auch nur einen Freiwurf, müssen nicht unbedingt zwei sein und dann kriegt das Team aber wieder den Ball. Ich glaube, das würde zumindest dieses Problem relativ schnell aus der Welt schaffen. Aber du hast natürlich recht, dann kommst du wieder in so eine Ermessungsspielraum-Geschichte, was ist ein Intentional Foul, was nicht. Ich glaube, eins der Grundprobleme ist, dass sich da so ein bisschen Unterhaltungsfaktor und sportlicher Gedanke beißen. Weil diese Dinge, die NBA-Teams tun, die dazu führen, dass es so ewig in die Länge gezogen wird, von Coaches-Challenges, die vielleicht nicht ganz so hohe Aussichten auf Erfolg haben, aber sie werden halt trotzdem gemacht, weil wir sind in den letzten ein, zwei Minuten und wir wollen versuchen, dieses Spiel noch irgendwie zu gewinnen. Absichtliche freie Fouls, egal ob du zurücklegst und die Uhr stoppen willst oder ob du in Front bist und einen Dreier verhindern willst, das sind ja alles Dinge, die Teams machen, um diese kleinen Nuancen sich zu sichern, wenn es darum geht, gewinne ich ein Spiel oder verliere ich ein Spiel. Und das ist ja dann schon immer noch der Kern der NBA. Und Teams werden nicht aufhören, das zu machen, weil das weniger unterhaltsam ist. Also wenn, dann muss wirklich die NBA einschreiten. Ich schätze mal, das wird noch weiterhin passieren in den nächsten Jahren, weil die NBA auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, dass die Attraktivität des Produkts einen hohen Stellenwert hat und wichtig ist und da Schritte unternommen werden. Ich bin aber bei dir, ich weiß nicht, ob es einen offensichtlichen Fix gibt, der dann nicht wiederum andere Rattenschwänze nach sich zieht. Aber ich bin natürlich zu 100% deiner Meinung, es ist schade oftmals und es ist schon sehr zäh anzugucken hier und da. Also das als Fan und als Beobachter, ich habe das Problem nicht ganz so sehr, weil ich größtenteils halt Real Life guck und All Possessions Recap guck und da hast du natürlich den Luxus, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass dann Leute dazu verleitet werden, Spiele lieber im Real Life zu gucken, als live zu gucken. Ja, es ist schade und mal sehen, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird, ob es da wirklich gute Lösungen dafür gibt. Wofür es aber gute Lösungen gibt, um mal wieder eine maximal elegante Überleitung rauszuhauen. Ganz kurz noch, Leute, ich weiß, ihr seid heiß, wir sind heiß, hier jetzt in die taktischen Analysen einzusteigen. Holy hat die Black Week gerade erst im Rückspiegel und hat aber natürlich schon die nächsten Aktionen und Rabatte am Laufen. Es ist nämlich jetzt, wie ihr vielleicht hier und da mitbekommen habt, so langsam geht's auf Weihnachten zu. Ich weiß, das kommt dann immer ganz aus dem Nichts, wenn dann die Lebkuchen 3 Monate vorher noch in den Supermarktregalen stehen. Ihr habt die Chance bei Holy natürlich jetzt auch zur Weihnachtszeit neue Sorten auszuprobieren, zum Beispiel den Holy Milkshake Spekulatius, den ich mal wieder, und das ist ein Trend, der sich durch meinen Holy-Konsum zieht. Ich mag total viele Sorten, obwohl ich eigentlich die Basis nicht so sehr mag. Ich bin nicht der allergrößte Spekulatius-Fan. Ganz kurz, Julius, wie stehst du? Spekulatius, ja, nein?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Ne? Irgendwie, nein, das ist so ein, das ist so ein Geschmacksding. Aber den Milkshake finde ich geil. Ich weiß nicht genau warum, aber der schmeckt mir sehr, sehr gut. Den könntet ihr ausprobieren. Die beliebten Weihnachts-Special-Sorten. Einmal der Energy Baked Apple Boar und einmal der Eistee Winter Punch Hibiskus, der dann so ein bisschen so Kinderpunsch-Flavor hat. Auch super geil. Die sind jetzt alle gerade im Sortiment zur Weihnachtszeit. Ihr könnt natürlich wie immer ordentlich sparen. Es gibt zum Beispiel eine Special Gift Box aktuell, die ihr dann auch einfach mal als schönes Weihnachtsgeschenk, da sind inklusive ein Thermoshaker ist da mit dabei und eben diese Probierpackungen, also so ein bisschen die Premium Deluxe Version des Starter Sets Deluxe, das wir hier immer wieder gerne empfehlen. Wie immer der Appell, ich glaube, wir brauchen euch gar nicht hier super viel erzählen von den Vorteilen von Holy. Ihr wisst inzwischen Bescheid, ihr habt es oft gehört. Das sind Produkte, die wir extrem feiern, hinter denen wir stehen. Schaut da gerne mal vorbei, Link ist wie immer in der Folgenbeschreibung und guckt euch mal an, was es da zur Weihnachtszeit zu entdecken und zu sparen und vielleicht ja auch zu verschenken gibt an eure Liebsten. Mit dem Code DS bekommt ihr 10% Rabatt auf alles. Wie gesagt, Link in der Folgenbeschreibung. Gerne mal Holy abchecken, liebe Leute.
Auf jeden Fall. So, mit welchem der 3 Themen möchtest du gerne anfangen?
Lass uns vielleicht, weil wir da am wenigsten zu besprechen haben, schätze ich, lass uns mit der Pressing Defense, mit der Full Court Pressure Defense anfangen. Das war gerne ein Trend, der die NBA, wie gesagt, in den ersten Saisonwochen sehr stark erfasst hat, vorangetrieben von unter anderem den Portland Trailblazers, die dann so ein bisschen das Symbol dafür wurden und die dann auch das Subjekt von verschiedenen Analysen wurden. Das Problem an der Sache ist, dass du solche Tracking-Stats mit wie oft wird Pressure-Defense gespielt und so, das ist oftmals auf Seiten wie zum Beispiel Second Spectrum oder Synergy beschränkt, für die wir einfach transparenterweise keinen Zugang haben. Diese kurzen Stats, die ich jetzt hier also raushaue, sind aus einem Analyse-YouTube-Video. War das Thinking Basketball? Ich weiß es gar nicht mehr, von wo ich das Video habe. Ich versuche das mal noch in Erfahrung zu bringen und werde das verlinken, wenn ich es finde, die Blazers haben zu diesem Zeitpunkt, des Videos so 2-3 Wochen alt, 24% ihrer Defensiv-Possessions Full-Court-Pressure-Defense gespielt, was ein enorm hoher Wert ist und was, und ich glaube, da kommen wir auch relativ schnell auf die Antwort, auf die Frage, warum das so ist, dass wir da ligaweit einen Aufschwung sehen. Die Indiana Pacers letztes Jahr bei ihrem Finals-Run haben zu diesem Mittel immer wieder gegriffen. Die hatten in der Regular Season eine Pressure-Defense-Rate, wenn man so will, von knapp 11%. Und das ist dann in den Playoffs auf 23%. Also fast jeder vierte Angriff wurde gepresst von den Indiana Pacers. Das hat offensichtlich zu Erfolg geführt, nämlich zu einem Finals-Run und dann zu einer 7-Spiele-Serie gegen die Oklahoma City Thunder. Und das scheinen sich, wir wissen ja, dass die NBA eine Copycat-League ist, wie man so schön sagt, das scheint sich so ein bisschen, wie gesagt, es ist wieder regressiert, aber es scheint sich trotzdem so ein bisschen durchzusetzen. Wenn du Bock hast, Julius, erzähl uns doch gerne mal kurz, was denn die Vorteile einer solchen Pressure-Defense sind, warum man denn dazu greifen würde. Und dann können wir ja vielleicht dazu kommen, warum dann eben NBA-Teams in den letzten Jahren im Vergleich zum Beispiel zu College oder auch im Vergleich zu europäischen Ligen, gerade auf dem unteren Niveau, also wenn ich die Black Forest Panthers hier bei mir im Verbreitungsgebiet meiner Zeitung cover, da wird super viel Full Court Pressure gespielt. In der Regionalliga ist das, in der vierten Liga. Ich weiß nicht genau, wie es in der Pro A, BBL und in der Euroleague ist, aber ich könnte mir vorstellen, auch deutlich höhere Anteile als in der NBA. Erstmal, also erste Frage, warum macht man das? Und zweite Frage, warum macht man das in der NBA dann eben doch nicht so häufig, wie man vielleicht denken würde?
Genau, wenn ich jetzt mal mich selber zitieren darf aus meinem bald erscheinenden Artikel in der Basket, die ich übrigens jedem ans Herz legen kann, Basket Magazin, größtes deutsches NBA-Magazin, gibt es an jedem Kiosk und in vielen, vielen Supermärkten, Edeka, Kaufland und so weiter und so fort. Da habe ich einen kleinen Absatz geschrieben, mit der Überschrift, was ist die Full Court Pressure? Und wenn ich das einfach jetzt mal ganz kurz vorlesen darf. Unter Full Court Pressure versteht man eine Verteidigungsstrategie, bei der das verteidigende Team den Gegner über die gesamte Spielfeldlänge unter Druck setzt. Also nicht erst ab der Mittellinie. Bereits beim Einwurf wird der Gegner im Backcourt unter Druck gesetzt. Ziel ist es, den Vortrag des Balles zu erschweren, Fehler zu erzwingen und das Tempo des Spiels zu diktieren. Richtig ausgeführt kann sie den Rhythmus des Gegners brechen. In ihrer aggressivsten Form kann sie zu schnellen Ballgewinnen und leichten Punkten führen, aber auch riskant sein, wenn die gegnerische Offensive den Druck sauber überspielt. Sie wird selten dauerhaft eingesetzt, kann aber in den entscheidenden Momenten ein Spiel drehen, durch Tempo, Chaos und psychologischen Druck. Oft wird dabei eine Man-to-Man-Press oder Zone-Press gespielt. Entscheidend ist, dass die Verteidiger aggressiv doppeln, Passwege zustellen und den Ballführer zwingen, unter Druck schwierige Entscheidung zu treffen. Schön geschrieben. Sehr schön geschrieben. Fällt mir jetzt gerade wieder auf.
Fantastisch. Also lyrisch wirklich Wahnsinn.
Wunderbar, wunderbar. Perfekt. Absolut perfekt. Ich erspare euch jetzt den elendig langen Absatz mit der Überschrift von einer College-Taktik zum NBA-Werkzeug. Da habe ich dann ein bisschen darüber geschrieben, wie das quasi schon Tradition ist auf dem College unter legendäre Coaches in Kentucky, Louisville oder Duke. Das ist etwas, was wir auf dem College deutlich häufiger sehen, was wir auf dem College auch schon seit vielen, vielen Jahren sehen und in der NBA immer nur phasenweise in verschiedenen Ehren, sage ich mal. Also zum Beispiel die Celtics unter dem legendären Head Coach Red Auerbach haben in den 50ern und 60ern sehr viel gepresst nach Freiwürfen ihrer Gegner beispielsweise. Die Seattle Supersonics unter George Karl haben auch auf aggressives Pressing gesetzt. Die Pistons, die Bad Boy Pistons oder die 1990er New York Knicks waren auch immer wieder bekannt für ihre Full Court Pressure und in der modernen Ära vor allem Coaches wie Eric Spoelstra in Miami oder Nick Nurse. Ich kann mich noch an dieses legendäre Game erinnern. Ich glaube, das war zwei Tage vor Weihnachten 2019, Dallas gegen Toronto, wo, ich will keinen Mist erzählen jetzt, aber ich glaube, dass die Raptors dann auf einmal im vierten Viertel angefangen haben, Full-Court-Pressure zu spielen und da dann ein ziemlich wildes Comeback hingelegt haben. Und das war damals, ich glaube, ich hatte damals ein Video auch explizit über dieses Spiel gemacht und über Full-Court-Pressure vor vielen, vielen Jahren damals.
Die Raptors genau, also haben, glaube ich, auch in den, war das nicht auch in den 2019er Finals? Also da war natürlich die berühmte Box and One gegen Steph.
Ja, aber auch
aber haben sie nicht Pressure. Da auch plötzlich immer mal wieder Pressure-Defense genau. gespielt?
Genau, und das ist so ein bisschen die Geschichte der Presse in den letzten 70, 80 Jahren in der NBA. Immer mal wieder phasenweise, es gibt immer wieder vereinzelte Teams, die das halt aufgrund ihres Personells oder der Spielweise der damaligen Zeit halt immer wieder ausgepackt haben, aber eher so situativ. Und was wir halt letztes Jahr, du hast es schon angesprochen, in den Playoffs gesehen haben, ist, dass zwei Teams dort gegeneinander gespielt haben, die halt super regelmäßig Full-Court-Pressure ausgeführt haben. Gerade die Indiana Pacers, du hast die 23% angesprochen, bei den Thunder waren es 4,9%, was natürlich wenig ist im Vergleich zu dem der Pacers, aber halt viel im Vergleich zum Rest der NBA. Und wenn wir natürlich zwei Teams haben, die halt durchaus mit dieser Spielweise viel Erfolg haben, und wir haben über die Pacers Comebacks in den Playoffs 2025 hier auch im Podcast immer wieder ausführlich geredet, und Full Court Pressure ist sicherlich auch ein Schlüssel gewesen davon. Du setzt den Gegner unter Druck, du diktierst, was ja in der modernen NBA auch immer weniger der Fall ist. Die Verteidigung müssen eher reagieren auf das, was die angreifenden Teams machen, und so kann man halt den Spieß ein bisschen umdrehen und selber mal ein bisschen diktieren und selber Druck ausüben und selber mal als Defense agieren, und die Offense muss dann halt reagieren. Und wenn wir halt natürlich sehen, dass zwei Teams das überaus erfolgreich gemacht haben, auch auf der höchsten Stage, auf dem allerhöchsten Level, dann ist es klar, dass NBA-Teams das jetzt auch in der Saison vermehrt machen. Der Trend ist leicht stagniert, leicht zurückgegangen jetzt in den letzten Wochen. Das war in den ersten zwei, drei NBA-Wochen noch sehr, sehr viel krasser. Da wurde fast doppelt so viel gepresst wie noch vor 2 Jahren. Und mehr als 5-mal so viel wie noch vor 10 Jahren. Wir sind allerdings immer noch auf einem absoluten High, was die letzten 10 Jahre angeht. Also wir sehen immer noch sehr, sehr viel Full-Court-Pressure, auch in der Saison von Teams wie den Portland Trail Blazers, aber auch Teams wie beispielsweise den Boston Celtics, den Brooklyn Nets, die das sehr, sehr viel machen. Die Pacers in dieser Saison nicht mehr ganz so viel, aber immer noch viel. Auch die Thunder packen immer wieder Full-Court-Pressure aus. Hat das jetzt deine Fragen beantwortet? Ich habe irgendwas vergessen, oder? Die Vor- und Nachteile, oder was wolltest du noch wissen?
Ja, quasi die Vor- und Nachteile. Also warum es gemacht wird und warum es dann doch nicht so oft gemacht wird, quasi. Das waren meine 2 Fragen.
Okay. Ja, warum die Full-Court-Pressure immer beliebter wird, ist halt einfach, dass die Belohnung in dem Sinne sehr, sehr groß ist. Also hohes Risiko, aber eben auch hohe Belohnung. Denn ein kleiner Fehler der Offensive, wenn sie den Ball vorträgt, kann halt super schnell dann zu leichten Punkten für das pressende Team führen. So, du kannst beispielsweise, wenn du weißt, der primäre Ballhändler deines Gegners sitzt auf der Bank, ein schwächerer Ballhändler trägt dir immer wieder den Ball vor, dann kannst du den halt gezielt attackieren. Du kannst nach eigenen erfolgreichen Würfen gezielt attackieren. Du kannst, wenn bestimmte Lineups auf dem Parkett stehen, kannst du selektiv auch Presse spielen und damit halt, wie ich gerade schon gesagt habe, selber diktieren. Und ein Vorteil ist, dass du den Rhythmus des gegnerischen Teams irgendwo zerstörst, denn Offensiven leben von Rhythmus und Offensiven leben davon zu diktieren. Im Optimalfall, du trägst den Ball vor als Offense, du gehst in dein Set rein, du kannst diktieren, in welche Spots du möchtest, was für Spacing-Prinzipien du aufs Parkett bringen möchtest, welchen Spielzug du laufen möchtest, mit wie viel Zeit auf der Uhr du über die Mittellinie gehen möchtest. Und wenn du jetzt aber auf einmal schon hart dafür kämpfen musst, um überhaupt über die Mittellinie zu kommen, dann diktiert halt die Defense. Und du kannst halt nicht mehr so einfach deine Spielzüge einleiten, du kannst nicht mehr so einfach dein Spacing-Prinzipien aufs Parkett bringen, deine Spieler so formieren, wie du es gerne möchtest. Du brauchst vielleicht mehr Zeit, um über die Mittellinie zu kommen, als du es vielleicht eigentlich geplant hättest. Es bringt vielleicht Spieler den Ball über die Mittellinie, die das eigentlich nicht machen sollten. Und dann musst du den Ball erst wieder zurück zu dem Spieler bringen, der eventuell dann den Spielzug einleiten soll. Also der ganze Rhythmus kann dadurch ins Wanken bringen. Du bringst doch irgendwo Emotionen rein. Du kannst Runs starten. Und wir haben über den psychologischen Aspekt auch sehr ausführlich in der einen Folge geredet, die ich gerade schon ja angesprochen habe, wo es um diese Pacers-Comebacks ging. So, du kannst deinen Gegner psychologisch unter Druck setzen. Du kannst sagen, ey, wir sind da, wir wollen das hier, und der Gegner kommt vielleicht ins Grübeln, ins Denken, wie gesagt, verliert den Rhythmus noch parallel dazu. Und dieser psychologische Aspekt bei Comebacks gerade wird halt auch immer wichtiger in der modernen NBA. Und da ist natürlich die Full-Court-Pressure auch eine sehr, sehr gute Methode für. Es ist einfach eine Antwort der Defenses auf NBA-Offenses, die halt aufgrund der Regeln, aufgrund der Weiterentwicklung des Spiels, aufgrund der Art, wie jetzt gerade NBA Basketball gespielt wird, Offensiven haben die Oberhand seit vielen, vielen Jahren schon. Das Offensivrating wird von Jahr zu Jahr mehr. Offensiven werden von Jahr zu Jahr unaufhaltsamer. Spieler werden von Jahr zu Jahr auch einfach geskillter am offensiven Ende. Und das ist einfach eine Möglichkeit für Verteidigung, da jetzt selber mal zumindest ab und zu mal wieder in der modernen NBA auch die Oberhand zu bekommen. Und deswegen ist das einfach so eine beliebte Methode aktuell. Man muss allerdings auf der anderen Seite dazu sagen, es ist super anstrengend, das Risiko ist groß, denn wenn die Presse halt überspielt wird, dann führt das in der Regel dann zu guten Looks, einfachen Punkten am anderen Ende. Und das ist auch der Grund, warum in der NBA diese Full Court Pressure sich nie so richtig durchgesetzt hat als Dauerlösung, weil NBA-Ballhändler zu geskillt sind. Du kannst nicht Full Court Pressure gegen Luka oder gegen Steph Curry das ganze Spiel überspielen, wenn sie wissen, dass es kommt, weil es gibt taktische Gegenmittel, die Spieler sind zu gut als Passspieler, als Ballhändler, und wenn halt dann dieses erste Double-Team oder dieses aggressive Angehen erstmal geschlagen worden, dann sieht es halt auf einmal schon sehr schwer aus. Für die Defense, das NBA-Parkett ist groß, was man auch nicht vergessen darf. Also du kannst ja dann in der eigenen Hälfte schon mit viel Platz die Defense irgendwo überspielen, und deswegen ist es halt nie so eine richtige Dauerlösung gewesen, und deswegen ist es auch jetzt in der modernen NBA jetzt gerade keine Dauerlösung. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich habe es ja schon gesagt, der Trend ist so ein bisschen stagniert, ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zum Saisonstart, weil halt Teams auch einfach merken, ey, das ist super anstrengend und das Risiko ist halt schon echt groß. Und klar, wir erzwingen ab und zu mal Turnover, wir setzen die Gegner unter Druck, aber rechnet sich das wirklich im Großen und Ganzen, wenn wir stattdessen regelmäßig einfache Punkte mit drei Defendern in unserer eigenen Hälfte dann abgeben?
Und ich glaube, das sind auch die beiden Hauptargumente. Also wenn wir ganz kurz vorher noch, wenn wir innerhalb der NBA jetzt nur denken, ich glaube, der Grund, warum einige Teams das sehr gut spielen und auch gerne oft spielen und andere eben nicht, ist, dass du auch ein gewisses Personal dafür brauchst. Also wenn wir jetzt uns die Blazers zum Beispiel angucken, die gerade da sinnbildlich stehen, dann haben die halt mit Kamara, mit Avdija, Sharp, Drew Holiday, Blake Wesley, dann ist es halt eine Armada an athletischen Guards und Wings, und sie spielen das ja auch so, also deutlich mehr, ich will nicht sagen nur, aber wenn jetzt zum Beispiel sie ihre Lineups haben mit Klingen auf der 5, dann spielen sie das ja auch viel weniger. Also das ist dann schon eher so eine Geschichte, und diese ganzen Teams, die du gerade aufgezählt hast, die das oft und gerne machen, die Thunder und die Pacers letztes Jahr, die Celtics, die, was hast du gerade noch gesagt, die Nets, gut, sind jetzt nicht die allerkrassesten, aber das ist ja trotzdem dieser Archetype von Spielern. Das sind alles Teams, die haben mehrere athletische, lange Guards und Flügelspieler, die das halt auch spielen können. Und das haben viele Teams nicht, und deswegen sind da viele Teams von Anfang an so ein bisschen raus. Du kannst halt einfach nicht mit, ja, weiß ich nicht, mit Trae Young und Kristaps Porzingis auf dem Feld. Werden die Hawks keine Press spielen. Werden sie einfach nicht machen. Das ist, glaube ich, der eine Grund, warum wir das von einigen Teams häufiger sehen als von anderen. Und die allgemeinen Gründe, warum wir das in der NBA seltener sehen als auf anderen Levels, als im College, als in Europa, das sind genau die beiden Sachen, die du gerade angesprochen hast. Erstens, die NBA-Saison hat bekanntermaßen 82 Spiele. Das ist einfach ein körperlicher Grind, den du gar nicht durchhalten kannst. Und dann kannst du es dann mal machen, so wie die Pacers, dass du das vielleicht mal für die Dauer eines Playoff-Runs hochschrauben kannst und da wirklich mal in jedem vierten Angriff Press spielen. Aber selbst das ist ja dann nur, in Anführungszeichen, in jedem vierten Angriff. Es ist einfach nicht möglich, in der athletischen und modernen NBA das durchzuziehen, und es ist auch nicht möglich, das über eine ganze Saison durchzuziehen. Das kannst du am College mit niedrigerer Pace, in Europa mit niedrigerer Pace, kleinerem Feld, kommt natürlich auch noch dazu, weniger Athletik und vor allem auch weniger Skill. Also je ungeskillter der Ballhändler ist, den du presst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass da was draus entsteht für dich. Und auch deswegen ist das für mich wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum wir das in Europa und am College viel, viel häufiger sehen. Oder auch an der Highschool zum Beispiel. Wenn du dir so ein AAU-Game anguckst, da pressen beide Teams das ganze Spiel lang im Grunde. Weil halt die, du hast es gerade gesagt, hohes Risiko, aber eben auch hohe Belohnung, wenn es gut läuft. Das Risiko ist ein bisschen niedriger, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du easy überspielt bist, halt niedriger ist. Und die Belohnung ist ja sogar noch größer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball tatsächlich klauen kannst weit vorne oder den Gegner davon abhalten kannst, überhaupt einen Wurf hochzukriegen, ist nochmal höher. Und in der NBA ist dieses Verhältnis halt eben nicht mehr so, dass es sich dauerhaft lohnt. Und deswegen, ja, haben wir es, glaube ich, jetzt ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Dann lass uns doch mit der Heat-Offense weitermachen.
Und ja, dann sehr gerne.
mit dem großen Thema hier abschließen.
Bei der Heat Offense ein bisschen ähnliches Problem mit diesen ganzen Second Spectrum Geschichten, weil es einfach viele Stats sind, die das, was wir jetzt besprechen werden, noch einmal etwas besser veranschaulichen würden, auf die wir aber keinen Zugriff haben. Die Stats, das kann ich jetzt genau sagen, habe ich aus einem Thinking Basketball Video und ich habe dann aber auch gleich noch welche, die das ebenso veranschaulichen. Der NBA-Durchschnitt aktuell, und das Video ist jetzt auch wieder 2 oder 3 Wochen alt ungefähr, lag bei 55 Ballscreens pro 100 Possessions. Aktuell ligaweit. Und das ist schon der niedrigste Wert, seit diese Tracking-Daten erhoben werden, 2014. Die Grizzlies letzte Saison, das war der bisherige Niedrigstwert in der modernen NBA, waren bei 34 Ballscreens pro 100 Possessions. Die Heat in diesem Jahr, und deswegen habe ich vorher gesagt, dass sie das nochmal deutlich mehr auf die Spitze treiben, waren bei 12. Und ich habe jetzt noch hier, um das als Stat zu veranschaulichen, und dann würde ich gleich gerne wieder dir den Ball zu spielen, dann kannst du uns kurz erklären, was denn die Heat machen offensiv und warum sie so wenig mit Ballscreens und klassischen Pick-and-Roll arbeiten. Man kann sich so gewisse Tracking- und Playtype-Stats kann man sich auch bei der NBA, auf der NBA-Website angucken und da kann man sich zumindest ausspucken lassen, wie viele Possessions eines Teams oder in dem Fall auch die Frequency, mit der ich jetzt hier arbeiten werde, weil da dann halt Pace rausgerechnet ist quasi. Wie viel Prozent der Possessions eines Teams enden mit einem Abschluss des Pick-and-Roll-Ball-Handlers? Und da haben wir Werte. Möchtest du ins Blaue reinraten, wer da den Höchstwert hat in der Liga? Welches Team?
Lakers.
Lakers sind Platz 3, auch weit oben mit dabei. Logisch, mit Luka und Reeves.
Keine Ahnung.
Die Charlotte Hornets mit 20,3%. Also 20% der Abschlüsse der Charlotte Hornets kommen von einem Pick-and-Roll-Ball-Händler. Man hat hier bei NBA leider nicht die Chance, sich einen Ligadurchschnitt anzeigen zu lassen. Und ich war jetzt ehrlich gesagt zu faul, da irgendwie alles zusammenzurechnen. Der Höchstwert sind 20,3. Ich gucke mal hier irgend so ein Mittelfeldteam. Ganz, ganz viele Teams sind so zwischen 15% und 17%. Wenn wir dann eher in den Keller runtergehen, drittniedrigster Wert sind die Brooklyn Nets mit 11,7%, Utah Jazz 11,1%. Und dann auf dem letzten Platz die Miami Heat mit 4,7%. Das ist nochmal zur Veranschaulichung. Und ein ähnlicher Trend, wenn wir uns jetzt die Abschlüsse des Pick-and-Roll-Rollman angucken. Da in der Frequency ist so das hohe Ende die Sacramento Kings auf Platz 1 mit 7,8%. Milwaukee 7,3%. Im Mittelfeld sind dann eigentlich fast alle Teams sind irgendwo zwischen 4 und 6%. Und dann kommen eben, also die Houston Rockets sind vorletzter mit 4,1% der Abschlüsse kommen vom Rollman. Und dann kommen die Miami Heat auf dem letzten Platz mit 1,6. Das sind brandaktuelle Zahlen, das sind Zahlen, auf die wir Zugriff haben, die auch sehr, sehr schön veranschaulichen. Sowohl Pick-and-Roll-Ballhändler als auch Pick-and-Roll-Rollman spielen bei den Heat eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, weil sie einfach kaum bis keine Pick-and-Rolls laufen. Warum, Julius? Und warum, vielleicht direkt im nächsten Schritt, warum haben sie die gesamte NBA damit so aus den jeweiligen Hallen geschossen in den ersten Wochen?
Vielleicht noch ein Stat hinzuzufügen. Also es sind 7,4% ihrer Angriffe, in denen sie Pick-and-Roll laufen. Das ist der mit Abstand niedrigste Wert der NBA und weniger als die Hälfte des Teams mit den zweitwenigsten solche Possessions. Mhm. Das sind die Houston Rockets und auch Dribble Handoffs, die ja lange Zeit Markenzeichen der Spoelstra Offense waren, sind deutlich zurückgegangen. Ich habe noch einen anderen Stat. Tyler Hero lief letzte Saison 14,3 Pick-and-Rolls im Schnitt pro Spiel. Möchtest du raten, wie viel es sind seit seiner Verletzungsrückkehr?
Pro Spiel oder pro 100?
Pro Spiel.
14 letzte Saison. Ich sag 1,7.
Digga, es sind 1,8.
Krass.
Yes, sir. 1,8, was natürlich für ihn ein absoluter Game-Changer ist und wahrscheinlich auch nicht unbedingt im guten Assist sein sind beispielsweise runter von 5,5 auf nicht einmal 2,5.
So. Ich habe doch noch ein Stat, ganz kurz, sorry.
Okay.
Auch noch, weil diese Heat-Offense, das wirst du uns gleich sicherlich erzählen, nicht nur wenige Ballscreens, sondern auch wahnsinnig hohes Tempo. Das ist eines der großen Pfeiler von dem, was sie da machen. Seit 1997 gibt es die PBB-Stats-Datenbank und die Heat kommen aktuell innerhalb von 12,2 Sekunden zu ihrer sogenannten First Chance, also zu ihrem ersten Abschluss quasi. Und das ist sie sind damit das schnellste Team. Nicht was die, also nicht traditionelle Pace, sondern dieses Sekunden bis zur First Chance, 12,2 schnellstes Team, seit das getrackt wird, seit 1997.
Okay, zum Zeitpunkt meines Artikels waren es noch 10,3 Sekunden, ihr erster Abschluss. Und zum damaligen Zeitpunkt war Portland aber noch schneller. Das ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her.
Aber dann ist First Chance und erster Abschluss wahrscheinlich was anderes.
Okay, also
dann wird First Chance vermutlich anders definiert als erster Abschluss.
Okay, also es sind 10,3 Sekunden bis zu ihrem ersten Abschluss.
Okay.
Portland war schneller und vergangene Saison hatte Miami dort den drittlangsamsten Wert der Liga.
Nur ja, mal genau, das
ein wenig einzuordnen, was das jetzt in dieser Saison bisher da jetzt für sie bedeutet. Die Heat hatten ja letzte Saison eine sehr, sehr langsame Pace, waren da ligaweit auf Platz 27 mit 97,08 Possessions pro Game. Und jetzt sind sie halt auf Platz 1 in der NBA mit über 105. Und das ist schon ein sehr gravierender Unterschied. Aber vielleicht erstmal die Frage, warum man da jetzt auf einmal so anders spielt als nicht nur der Rest der NBA, sondern auch als man selber in den letzten Jahren. Die Heat wurden gnadenlos vorgeführt in den 2025er Playoffs nach allen Regeln der Kunst von den Cleveland Cavaliers. Nicht in auch einer Chance, obwohl die Cavaliers ja selber ihre eigenen Probleme hatten und in der Serie danach ja dann schon ausgeschieden waren. Das ist natürlich nicht akzeptabel für den besten Head Coach der NBA, für die Heat Culture, für Pat Riley und den Anspruch, den man da hat in South Beach. So, das letzte Mal, dass man dem eigenen Anspruch nicht gerecht wurde, war 2011, als man in dem Finale gegen Dallas verlor. Und auch schon da suchte Eric Spoelstra, damals noch nicht der beste Headcoach der NBA natürlich, schon Inspiration und Hilfe von beispielsweise Football-Coaches. Hat er einfach ja outside of the box damals schon gedacht und sich auch Inspiration von anderen Sportarten geholt und von College-Coaches und hat einfach generell versucht, sich weiterzuentwickeln und neue Dinge auch reinzubringen. Das hat er jetzt wieder gemacht. Nach den 2025er Playoffs allerdings jetzt nicht von irgendwelchen Football-Coaches, sondern diesmal kam der entscheidende Impuls von Noah LaRoche, dem ehemaligen Grizzlies Assistant-Coach, der jetzt nicht offiziell bei Miami angestellt ist, aber immer wieder als Ideengeber auch eng mit Spoelstra zusammenarbeitet, mit dem Team zusammenreist und sehr viel Zeit mit dem Team verbracht. Wir haben über die Memphis Grizzlies und ihre damals, letzte Saison, revolutionäre Offense ja auch in einer Extra-Folge geredet, auf die Vorteile und Nachteile schon in einer separaten ganzen Folge gesprochen. Vieles davon deckt sich mit dem, was man jetzt über Miami sagen kann, gerade was die Halbfeld-Offense angeht. So, und die Heat sind in den letzten Jahren immer bekannt gewesen für stagnierende, schwerfällige Offense. Von den Stars wie Tyler Hero oder Jimmy Butler kommt da viel über individuelle Klasse, sehr viel in Handoffs, Halbfeldspielzüge. Das sah schon teilweise auch schöner aus, aber es war langsam, es war nicht wirklich dynamisch und es war auch in vielen ja Situationen nicht wirklich modern. Und das ist jetzt in der Saison anders, denn wir reden hier über eine sehr moderne, über eine sehr dynamische Offense mit Tempo, mit Spacing, mit Flexibilität und vor allem mit Teambasketball. Miami, ich hab's, um mich mal wieder zu zitieren in dem Artikel, ich hab's so geschrieben zum Abschluss: Es ist ein Statement, Doppelpunkt. Miami möchte Basketball nicht nur anders spielen, sondern neu denken. Und das beschreibt eigentlich, finde ich, ganz gut diese neue Spielweise. Wir haben das Tempo schon angesprochen. Man spielt so schnell wie seit der Prime von LeBron James. Nicht mehr. Der Ball wird gepusht. Nach jedem Defensiv-Rebound, obviously nach jedem Turnover. Egal, wer den Ball hat, der Ball wird gepusht. Wer den Ball hat, der dribbelt, der passt weiter, der zieht zum Korb. Und das ist so die große Mission der Miami Heat. Nicht einfach den Ball rebounden und dann langsam vortragen, sondern wer den Ball hat, rennt vor und versucht direkt in der Early Offense, in der Transition, in der Semi-Transition auch dann direkt gute Looks zu kreieren. So. Wenn wir jetzt allerdings mal ein bisschen mehr auf ihre Halbfeld-Offense eingehen, mit diesen weniger Pick-and-Rolls, auch das hatten wir jetzt gerade schon angerissen, lassen sich da jede Menge Unterschiede erkennen im Vergleich zu dem, wie man in der Vergangenheit gespielt hat, mit vielen Handoffs, mit vielen Pick-and-Rolls, mit Post-Ups teilweise, mit Spielzügen und so weiter und so fort. Man spielt im Gegensatz dazu aktuell unfassbar viel Drive-and-Kick-Offense. Five-Out-Spacing ist entscheidend mit auch Bam Adebayo in der Dreierlinie und Drives, maximaler Raum für Drives, Kick-Outs. viele, viele Cuts. Und das Besondere dabei ist, dass sich die Miami Heat gar nicht mal so heftig viel dabei bewegen. Denn wenn Spieler eigene Entscheidungen treffen und sich viel bewegen, dann entsteht Chaos, auch in der Offensive. Und diese Miami Offense beruht ja sehr auf Read and React, auf schnellen Entscheidungen. Und deswegen versucht man es relativ simpel zu halten, wenn das Sinn ergibt. Also, wenn jetzt,
kommt
keine
das
Ahnung,
Zitat gezieltes Rumstehen, was ich hier in meinen, ist das von dir? Das habe ich hier in meinen Notes stehen. Ich weiß nicht mehr, woher ich es habe.
Ja, ja, das kann sehr gut sein. Also das hatte ich auch in dem Video angesprochen konkret, gezieltes Rumstehen.
Ja.
Was ja so ein bisschen dem widerspricht, wie wir auch immer wieder betonen, in der NBA eigentlich angegriffen wird, wo Movement da sein muss, wo die Help-Defense abgelenkt werden muss. Aber dadurch, dass halt die Spieler immer wieder spontan und in dem Moment entscheiden, wo sie hinspielen, will man natürlich diesen Spielern auch die Entscheidung erleichtern. Und das kommt halt dadurch zustande, dass ihre Kollegen halt rumstehen. Gezielt, hinter der Dreierlinie, dass richtige Passing-Windows offen sind. Natürlich werden immer wieder auch Cuts eingebaut, aber die Off-Ball-Spieler sollen gezielt eigentlich stehen, was natürlich die Ballhändler nicht machen sollen. Also die Ballhändler, die sollen sich auch nicht horizontal bewegen, die sollen vertikal sich bewegen, immer wieder zum Korb gehen. Ist der Wurf offen, wird er genommen, und wenn er nicht offen ist, dann wird weitergespielt, dann wird gedrived, dann wird attackiert und Kick-Out-Pässe werden dann halt auch gespielt. Man kommt auf durchschnittlich 60 Drives pro Spiel. Das ist ein Anstieg von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Und das, obwohl man halt keinen klassischen elitären On-Ball-Creator hat. Also weder Norman Powell noch Tyler Hero sind jetzt wirklich elitäre One-on-One On-Ball-Creator. Aber dadurch, dass du halt immer wieder mit Tempo in die Aktion gehst und dass du ohne feste Rollen spielst und dass das Spacing so gut ist, kommt man halt trotzdem immer wieder zu guten Looks, weil man in Miami eine Sache erkannt hat. Und zwar, dass ein ordentlicher NBA-Angreifer in vielen Fällen an seinem Defender vorbeiziehen kann und einen Vorteil kreieren kann. NBA-Angreifer sind so geskillt, dass wenn sie Platz und cleane 1 gegen 1 Duelle und dann noch Tempo haben, dass sie einen Vorteil kreieren können in einem sauberen 1 gegen 1 gegen ihren Defender, gegen die allermeisten Defender. Und das hat man in Miami erkannt. Und da schlägt man in Miami in dieser Saison sehr viel Kapital raus. Du brauchst nicht diesen Shea-Luca-Angreifer, der am laufenden Band Vorteile kreiert, sondern auch einen Jaime Jaquez Jr. oder einen Davion Mitchell oder Fantaggio oder wie sie nicht alle heißen, können Paul sowieso, können im 1 gegen 1, wenn gewisse Dinge gegeben sind, Vorteile kreieren, in den Wurf gehen, in den Drive gehen, Drive-and-Kick-Basketball spielen und halt Vorteile so entstehen lassen. Und das ist halt ein riesiger Vorteil, abgesehen davon, und dann darfst du auch gleich wieder, die neue Offensive, die passt halt auch zum Kader. Man hat viele flexible Spieler, man hat viele schnelle Spieler, und wenn du halt so aufgestellt bist, dann kannst du halt natürlich auch ideal so spielen, wie sie halt spielen. Man hat ordentliche Shooter im Kader, man hat Spieler, die auch intelligent spielen können. Jeder kann punkten, und das macht halt so eine Mannschaft auch in der Breite sehr gefährlich. Gegner können sich da nicht einfach auf einen Star einstellen und sagen, ey, wir setzen den ganzen defensiven Gameplan halt auf diesen Spieler oder wir scouten halt das Playbook und nehmen halt die ganzen Spielzüge weg. So, es ist halt Breite dieses Teams. Jeder dieser Spieler kann aus dem Dribbling was schaffen und es ist super schwer für gegnerische Defenses, das Ganze zu berechnen und das Ganze auch zu stoppen. Es ist nicht unmöglich, wie wir beispielsweise, wozu ich dann gleich auch noch kommen werde, im NBA Cup Viertelfinale gegen Orlando gesehen haben. Aber es ist halt super schwer. Es gibt Nachteile, aber so wie Miami halt aufgestellt ist, ohne waschechten Go-To-Guy, ist es für sie eine bisher ziemlich erfolgreiche Spielweise, auch wenn die letzten 5 Spiele halt alle verloren wurden und man nicht ganz so gut aussieht im Moment.
Ein Indiz dafür ist, dass ich habe gerade random einfach in die besten Lineups bislang der NBA reingeguckt. Und auf Platz 2, also Lineups mit mindestens 100 Possession, was natürlich immer noch eine super kleine Sample ist. Auf Platz 2 Davion Mitchell, Norm Powell, Pelle Larsen, Andrew Wiggins und Bam Adebayo. Also genau diese 5-Out-Movement-Ballhandling-Lineup, die bislang ein plus 38er Netrating haben. Zweitbeste Lineup bis dato im Basketball. Platz 1 Ryan Rollins, AJ Green, Kyle Kuzma, Giannis und Turner. Und Platz 3 Jalen Suggs, Anthony Black, Franz, Tristan und Goga Bitadze. Da siehst du mal. Ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen die andere Seite der Medaille beleuchten. Also du hast, glaube ich, gerade sehr schön runtergebrochen und sehr schön angerissen, was die Heat gemacht haben und warum das phasenweise auch so super gut funktioniert hat. Wir haben es im Intro gesagt, inzwischen funktioniert es nicht mehr ganz so super gut. Und ich glaube, auch das hat Gründe, die in dem System irgendwo versteckt liegen. Also vielleicht war das sicherlich auch etwas, dass jetzt mit Tyler Hero ein Spieler reinkam, der jetzt nicht komplett prädestiniert ist für dieses System und da vielleicht so ein bisschen was von diesen Vorteilen wegnimmt. Es gibt Teams, und da muss man, glaube ich, auch sagen, dass Miami in den ersten Saisonwochen einfach gegen wenige dieser Teams gespielt hat. Es gibt Teams, die gut aufgestellt sind, solche Sachen wegzunehmen, was Miami macht. Und das waren zum Beispiel die Orlando Magic im NBA Cup Viertelfinale, die deutlich zurücklagen am Anfang, weil die Heat einfach alle Würfe getroffen haben. Ich habe das in meiner kleinen Solo-Folge letzte Woche angesprochen. Die es dann aber immer wieder geschafft haben mit ihren vielen verschiedenen guten Verteidigern, weil die Magic, den Magic spielst du ja quasi damit in die Karten, dass du das Spiel im Halbfeld gezielt zu einem Isolation-One-on-One-Game machst im Grunde. Du hast es gerade gesagt, super viel Drive-and-Kick und die Philosophie, dass ein guter Offensivspieler einen guten Verteidiger schlagen kann im 1 gegen 1. Damit spielst du so Teams wie den Magic, die halt super viele gute 1 gegen 1 Verteidiger haben und deren Defensivsystem mit dem vielen Switching, das sie betreiben, ja auch irgendwo darauf beruht, so viel wie möglich 1 gegen 1 zu spielen defensiv, die nicht wahnsinnig viel reinhelfen, womit du halt den Heat in die Karten spielen würdest, weil viel von ihrem System halt auch darauf beruht.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Genau, Drive and Kick und dann halt, wo kommt die Hilfe her? Und da geht dann der Ball hin und dann wird das nächste, wird Closeout attackiert oder dann läuft der Ball, um halt die Defense in Scramble-Mode zu bringen. Das ist ja die Grundidee in vielen Possessions. Und Teams wie die Magic spielen dieses Spiel halt einfach nicht mit. Und dann kann es wiederum relativ schnell, das haben wir zum Beispiel bei den Celtics, immer wieder kritisiert, bis sie dann irgendwann es geschafft haben, diesen Berg zu klimmen und den Titel zu holen. Five out und viele Ballhändler und viele Threats, das ist alles schön und gut. Es kann dann aber im Umkehrschluss halt auch dazu führen, dass wenn eine Defense es schafft, dir so viel wie möglich davon wegzunehmen und dich in Schach zu halten einigermaßen im 1 gegen 1, dann wird es halt sehr schnell statisch. Dann läuft der Ball ein bisschen weniger, dann wird hier attackiert und es klappt nicht und dann wird da attackiert und es klappt nicht und dann hast du plötzlich nur noch 6 Sekunden auf der Shotclock und musst irgendwie ein Gebet hochjagen. Es ist, ich will nicht sagen, es ist einfach, das einzudämmen. Dafür war es dann eben doch zu gut und dafür ist es auch relativ unausrechenbar, was die Heat machen. Aber, und das ist mein nächster, möchtest du da kurz einhaken, weil dann hätte ich noch, sonst hätte ich noch einen nächsten Punkt.
Nee, also absolute Zustimmung. Orlando hat das sehr gut gemacht. Sie haben sowohl die Drives weggenommen als auch die Kicks. Und wenn du halt Drive und Kick wegnimmst, dann wird aus dieser Idee halt.
Dann bleibt vom Drive und Kick nicht mehr viel übrig.
Ja, nur noch das End. Und das ist, glaube ich, nicht genug. Ja, also man hat da in dem Spiel sehr gut gesehen, dass diese Offense ohne klar definierten Go-To-Guy, ohne Off-Ball-Stuff, ohne Spielzüge relativ schnell auch an seine Grenzen stoßen kann gegen meine richtig gute Defense. Und Orlando hat eine richtig gute Defense.
Ja, und um das dann noch einen Schritt weiter zu denken, es stimmt, dass das wahnsinnig viel beruht auf Read and React, dass die Spieler auf dem Feld auf das reagieren, was eben passiert und dann intuitiv und mit IQ agieren. Aber, und da gab es ein super schönes Segment, ich weiß nicht, Bam und ich weiß nicht mehr, wer der andere Spieler war, die waren bei Amazon Prime. Oder war es sogar nur Bam? War noch ein zweiter Heat-Spieler dabei?
Es war, glaube ich, nur Bam. Na, der zweite war halt hier.
Udonis Haslem.
Ja,
genau. Udonis Haslem und Blake Griffin war da irgendwie dabei. Und dann sind die da mit Dirk und Nash und so. Fantastische, also ich gucke halt die Coverages nicht wirklich, weil ich halt League Pass gucke. Aber die Clips, die ich so online sehe, absolut fantastische Coverage, die da bislang machen bei Prime. Und meine Traumfrau Taylor Rooks natürlich an der Speerspitze dieses Teams. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, Bam war da zu Gast und hat so ein bisschen in Possessions mal so Walkthroughs gemacht, wie man das aus dem Football kennt. Was passiert, wenn der Ball dahin geswingt wird und so. Das ist viel spontan, das ist viel Read and React, aber es sind dann eben doch immer wiederkehrende Muster. Wenn der Ball da in die Strong Side geht und attackiert wird, dann passiert in der Weak Side diese Off-Ball-Action. Oder dann, daher kommt die Bezeichnung Wheel Offense, dann bewegt sich dieses ganze Team, wie die Grizzlies das auch letztes Jahr gemacht haben, quasi unisono als Einheit wird dann der Spot und der besetzt den Dunker-Spot und der geht in die Ecke und der geht auf den Flügel. Dann bewegt sich dieses ganze Team wie so ein Rad in Einklang in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, dass gerade auch, weil die Heat einfach so eine unfassbar gute Offense hatten in den letzten Wochen, wir sagen immer, in der NBA wird wenig gegameplant während der Regular Season, aber ein bisschen wird halt dann schon gegameplant. Und wenn du siehst, wir spielen gegen Miami, oh, die hatten eine Top 5 Offense im ersten Saisonmonat, da müssen wir uns, glaube ich, machen wir mal ein, zwei Film-Sessions und gucken uns mal an, was die da machen. Ich glaube, dann ist es schon auch anfällig dafür, dass diese wiederkehrenden Muster weggenommen werden können. Mhm. Und deswegen mache ich mir vor allem große Sorgen, wenn wir in die Playoffs gehen. Ich weiß nicht, wie playoff-tauglich dieses Offensivsystem ist. Weil ich glaube, wenn eine gute Defense, auf die ja Miami dann vermutlich treffen wird in der ersten Playoff-Runde, Zeit hat, sich darauf einzustellen und das wegzunehmen und Gegenmittel zu finden, ich glaube, dann kann es relativ schnell auch zwecklos werden, was du da versuchst.
Auf jeden Fall, das haben wir ja auch bei den Memphis Grizzlies gesehen, letzte Saison gegen die richtig guten Teams, gegen die richtig guten Defenses, hat sich dann schon gezeigt, dass das System auch irgendwo an seine Grenzen stoßen kann und dass halt dann doch das Pick-and-Roll aus einem gewissen Grund immer noch der mit Abstand am häufigsten gelaufene und am weitesten verbreitete Playtype in der modernen NBA ist und dass die halt Superstars Spiele gewinnen und Go-To-Guys und dass der Ball halt nicht auf alle fünf Spieler gleich verteilt sein sollte, sondern schon, wie das bei den meisten Teams auch der Fall ist, dann in der Regel bei einem oder zwei Spielern ist, wenn es darauf ankommt. Deswegen macht es, glaube ich, so ein bisschen auch die Flexibilität und dass man Abwechslung reinbringt und dass man halt nicht komplett weggeht von Tyler Hero Pick and Rolls und nicht komplett weggeht von Bam Adebayo Delay Actions und Handoffs, sondern dass man flexibel bleibt und immer wieder auch dann in diese Situation reingehen kann. Aber im Großen und Ganzen haben die Heat bisher schon Erfolg. Wie playoff-tauglich das jetzt ist, bleibt abzuwarten. Aber, und da würde ich jetzt mal ganz kurz mein Fazit und Ausblick noch vorlesen aus dem Artikel. Und dann können wir auch über das dritte Thema der heutigen Folge reden.
Das ist aber schlechtes Marketing von dir, Julius. Wenn du hier den halben Artikel vorliest, dann haben die Leute keinen Anreiz mehr, die Basket zu kaufen.
Ich habe einen Absatz aus dem einen und jetzt den letzten Absatz aus dem anderen. Das nennt sich Anfüttern.
Okay,
also. Die Heat stehen für eine der markantesten Stiländerungen der NBA-Saison. Sie laufen kaum Pick-and-Roll, bewegen sich wenig ohne Ball und verschwenden keine Sekunde im Angriff. Ob diese Neuausrichtung in den Playoffs Bestand hat, muss sich zeigen. Aber im Moment kann Spoelstra mit gutem Recht behaupten, sein Versprechen eingelöst zu haben. Miami spielt anders und besser. Die neue Offensive ist nicht nur ein taktischer Wandel, sie ist ein kultureller. Miami verabschiedet sich von den starzentrierten, kontrollierten Offenses der vergangenen Jahre und setzt auf Freiheit, Jugend, Kreativität, Tempo und moderne Raumaufteilung. Eines ist sicher, die Heat spielen den aufregendsten Basketball seit einer langen Zeit in South Beach und ich denke, das fasst ihre Saison, die letzten fünf Spiele her, auch gut zusammen, wie das in den Playoffs ist, wo das Spiel langsamer wird, wo dann wir eventuell auch mehr Zone-Defense sehen, wo defensiven Gameplan, wo man dann auch auf elitäre Defender, elitäre auch Rim-Protector trifft. Das muss sich alles zeigen, aber mir persönlich macht sehr viel mehr Spaß, Heat-Spiele in dieser Saison zu sehen als in der letzten Saison und die Zahlen sprechen auch für sich. Ihre Dreierquote, ihre effektive Wurfquote, die Quoten am Korb, ihr Tempo, ihr Offensivrating, ihr Erfolg, das spricht schon alles eine relativ klare Sprache und das ist alles, was jetzt erstmal zählt, bisher in dieser neuen Saison. Und wer weiß, vielleicht tradet man für Giannis und wirft das alles wieder über den Haufen, aber Stand jetzt, denke ich, kann man sehr zufrieden sein mit der Saison der Miami Heat.
Vor allem, weil man halt auch defensiv wieder so ein bisschen zu seiner Identität gefunden hat. Viertbeste Defense aktuell.
Was natürlich auch
ja wiederum ein Rückschluss ist, genau. Also wenn du flexible Lineups mit Bam auf der 5 und 5 Outspacing und die dann besetzen kannst mit so Dudes wie Wiggins und Davion Mitchell, dann führt das halt auch zu einer tendenziell ziemlich guten und flexiblen Defense.
Was im Umkehrschluss auch wieder dazu führt, dass du halt wieder aufs Tempo drücken kannst und das Spiel schnell machen kannst.
Ja. Ja.
Alright. Dann abschließend offensives Rebounding. Und ich möchte gerne reinstarten mit einem Stat. Und zwar der offensiven Rebound-Rate der letzten 6 Jahre. In der 2020er, 21er Saison hatte nur ein einziges Team eine offensive Rebound-Rate von mindestens 30%. Also ein offensives Team reboundete mehr als 30%, mindestens 30% seiner eigenen Misses. Das war 2021. 2021-22 waren es dann schon 5 Teams, also 5-mal so viele. 2022-23 waren es 6 Teams. 2023-24 waren es wieder 6 Teams. Letzte Saison, also 2024/25, waren es dann schon 14 Teams, also mehr als doppelt so viele. Und in dieser Saison, Stand heute Morgen, sind es 19 Teams plus ein Team, was eine 29,9% offensive Rebound-Rate hat. Also es sind basically 20 Teams, zwei Drittel der NBA mit einer offensiven Rebound-Rate von mindestens 30%. Das sind 20 mal so viele wie noch vor 5 Jahren, viermal so viele.
Hast du die, ganz kurz, sorry, wo hast du die Stats her? Das finde ich nämlich interessant. Weil bei Clean in the Glass sind es weniger. Das würde ja jetzt den Rückschluss. Ja, genau, also bei NBA, bei Clean in the Glass sind es 12 Teams mit mindestens 30%. Das würde ja den Schluss nahelegen, dass in der Garbage Time weniger offensiv gereboundet wird, was absolut Sinn macht aus dem Bauch raus.
Ja. Okay. Wahrscheinlich, wenn du dann aber. Wenn du dann aber schaust auf die letzten Jahre, wird das eine ähnliche Entwicklung sein.
Ach so, nee, Quatsch. Das bedeutet, dass mehr geoffensiv reboundet wird in der Garbage Time, wenn die Zahlen niedriger sind bei Clean in the Glass. Also, dass die Garbage Time das dann hochzieht quasi.
Ich weiß nicht, ich habe die Clean in the Glass Zahlen nicht am Start, aber laut NBA.com führen die Rockets die NBA an mit sage und schreibe 41,2%, dann Detroit, Portland und dann ganz, ganz viele Teams in dieser 33% bis 30er Range. Also wirklich unfassbar viele Teams.
Ja, interessant. Also die Rockets haben zum Beispiel 39,9% bei Clean in the Glass. Okay. Aber gleiche Reihenfolge. Also auch Detroit Platz 2, Portland Platz 3. Interessant.
Ja, so oder so. Mit anderen Worten, es wird heute deutlich mehr an den offensiven Brettern gearbeitet, offensive Rebounds gesammelt, als noch vor 5 Jahren, als noch letztes Jahr, als noch vor 2 Jahren generell, als in den letzten Jahren, was verschiedene Gründe hat. Und ich denke, das ist der Trend, der wahrscheinlich am nachhaltigsten ist von den dreien, die wir jetzt, jetzt besprechen in dieser Folge, weil jetzt einfach auch die meisten Teams dadurch betroffen werden. So das Miami-Ding ist jetzt halt ein Team, was mal wieder einen Ausreißer macht. Der andere Trend hat sich wieder so ein bisschen relativiert, aber das Offensive Rebounding geht nach wie vor extrem steil und das scheint ligaweit an Interesse dazu gewonnen zu haben. Womit wollen wir anfangen?
Vielleicht gerade mit diesem statistischen Trend. Ich finde es sehr gut, dass du die Anzahl an Teams mit mindestens 30% gewählt hast, statt einfach nur den Ligaschnitt. Weil ich glaube, das war einer der ersten Gedanken, die ich hatte zu dem Thema. Ich glaube schon, dass der Ligaschnitt, dessen Entwicklung ja dann sicherlich auch steil nach oben sein wird in den letzten Jahren, dass der trotzdem hochgerissen wird durch diese paar Ausreißerteams, zum Beispiel die Rockets. Also klar, der allgemeine Trend geht Richtung Offensivrebounding, aber die Rockets sind ja dann trotzdem nochmal ein riesiger Ausreißer. Der Ligaschnitt zum Beispiel.
Also du hast in 2020, 2021 waren es 22,2%, dann 23,2%, 24%, 24,2%, 25,2% und 26,2%. Sieht jetzt nicht wahnsinnig krass aus, 25,2% im Vergleich zu 26,2%. Du siehst es eher an den Ausreißerteams nach oben.
Das finde ich jetzt nochmal interessanter. Der Ligaschnitt bei Clean in the Glass sind nämlich 29%. Wie kann das denn jetzt sein? Also wie kann denn jetzt der Ligaschnitt ohne Garbage Time so viel höher sein als mit Garbage Time, wenn das gerade in die andere Richtung...
Das ist jetzt BK-Ref, was ich jetzt hier habe.
Ah, okay. Naja, egal. Also der Schnitt bei Clean in the Glass ist auf jeden Fall 29%. Und da sieht man halt schon, also die Diskrepanz jetzt zum Beispiel Houston Platz 1, 39,3. Und Platz 30 sind die Milwaukee Bucks mit 23,2. Das ist halt einfach eine riesige. Und die Diskrepanz zwischen Platz 2 und 29 ist auch riesig. Und das fand ich einen sehr interessanten Stat. Den hat Ben Taylor bei Clean in the Glass Thinking Basketball im Podcast genannt. Auch wieder hier Second Spectrum oder irgendwie sowas. Im Schnitt, also Possessions, bei denen ein Team mit mindestens 2 Spielern das offensive Brett crasht, wie wir das nennen. Also mindestens 2 Spieler aggressiv zum Offensiv-Rebound schickt, liegt aktuell bei 46 von 100 Possessions. Also knapp unter der Hälfte. Und auch das ist super nach oben gegangen in den letzten Jahren. Platz 1 ist Phoenix in der Hinsicht mit 65, was ich sehr interessant finde. Also 65 von 100 Possessions schicken sie mindestens 2 Spieler ans offensive Brett, was ja irgendwie Sinn macht in dieser ganzen, worüber wir neulich auch irgendwann mal gesprochen haben, dass Phoenix unter Jordan Ort eine neue Identität an den Tag legt und mit mehr Intensität spielt und so weiter. Das passt ins Bild. Sie sind auch bei der Offensiv-Rebound-Rate Platz 5, also auch da weit oben mit dabei. Und Platz 30 in dieser Zwei-Spieler-Crashen-Geschichte sind wiederum die Milwaukee Bucks mit nur 26. Also es sind halt riesige Diskrepanzen, deswegen ich glaube, dass diese Ausreißer nach oben so ein bisschen zumindest die Schnitte nach oben ziehen. Das war so eine Anmerkung, die ich noch hatte. Aber das soll nicht allzu viel wegnehmen von dem allgemeinen Trend, der ja zweifelsohne da ist. Hm. Ich würde einfach mal den ersten Grund vielleicht in den Raum werfen, warum wir das sehen. Ich glaube, dass die NBA einfach größer und athletischer geworden ist. Also, dass du zum einen mehr Big Men in der Liga hast, die trotzdem noch beweglich genug sind, um auf dem Feld stehen zu können und nicht dieses, was wir jahrelang als defensiv vom Feld spielen bezeichnet haben. Ich glaube, es gibt einfach weniger Dudes heutzutage in der Liga, auf die das zutrifft. Und deswegen hast du tendenziell mehr Größe auf dem Feld. Und deswegen hast du auch tendenziell mehr die Chance, Offensiv-Rebounds zu holen oder generell Rebounds zu holen. Das ist jetzt mal weg von der taktischen Idee, die dahinter steckt, sondern einfach die physischen Voraussetzungen, die auf dem Feld stehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall vielleicht kein riesiger Faktor, aber ich glaube ein Faktor.
Auf jeden Fall, wir sehen deutlich mehr Two-Big-Lineups aktuell in der NBA, als wir das noch vor 5 oder 10 Jahren gesehen haben. Und das ist natürlich ein riesiger Faktor. Also wir haben vor einem Jahr darüber geredet, wie wollen die Rockets Steven Adams und Alperen Şengün zusammen auf dem Parkett stehen, haben gerade in den Playoffs. Und sie haben gezeigt, dass sie das können. Und weil sie das können, sammeln sie halt jetzt so unfassbar viele Offensive Rebounds. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Grund. Auf jeden Fall. Man denkt, dass sich das vielleicht irgendwo dann ausgleichen sollte, weil du hast dann halt Two-Big-Lineups an beiden Enden des Parketts, also bei beiden Teams. Und diese Two-Big-Lineups helfen natürlich auch beim Defensiv-Rebounding. Und diese Athletik und Größe, die halt jetzt vermehrt in der NBA zu sehen ist, hilft ja an sich auch den verteidigenden Teams. Also man denkt, irgendwo sollte sich das wieder ausgleichen. Weshalb ich sagen würde, es ist nicht der Hauptgrund, weil das gleicht sich am ehesten noch irgendwo aus. Oder findest du nicht?
Ja, wahrscheinlich schon. Definitiv. Ja. Also würde ich zustimmen. Ja.
Ja, ich glaube, dass einer der Hauptgründe ist, dass einfach mehr Dreier genommen werden in der modernen NBA und dass Dreier zu längeren Rebounds führen und dass es einfacher ist für die offensiven Spieler und für die Offensiv-Rebounder auf allen 5 Positionen sich diese Boards dann zu schnappen, wenn es lange Rebounds gibt nach Dreiern. Ich denke, das ist ein ganz großer Faktor dabei, dass einfach hier dieses klassische Box-Out nicht mehr ganz so effektiv ist, weil die Bälle so weit verspringen dann, nachdem sie da auf dem Ring aufgeräumt sind, dass sie halt nicht mehr in dieser Box-Out-Range landen. So, also als Verteidiger, du boxst aus, du versuchst zwischen Korb und den Defender und den Angreifer zu kommen. Und dann hast du aber ständig diese langen Rebounds, wo dir diese Position nah am Korb nicht so viel bringt, wie es das früher mal getan hat. Und ich denke, das haben halt viele wahrscheinlich noch nicht so gecheckt, viele von den Verteidigungen und viele von den Verteidigern, dass halt dieses klassische Ausboxen gerade bei diesen Dreiern nicht mehr so effektiv ist, wie das früher mal der Fall war, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil halt vor allem auch, wie du sagst, also es stehen generell tendenziell mehr Rebounds und es stehen vor allem mehr lange Rebounds, die dann auch einfach, da kommt so ein gewisser Randomheitsfaktor mit rein, dass dann die langen Rebounds auch aufgegriffen werden von Perimeterspielern. Das ist definitiv ein riesiger Faktor, das höhere Dreiervolumen, das höhere Shotvolumen generell und halt auch der höhere Anteil logischerweise, weil halt die Dreierquote immer noch deutlich niedriger ist als die Zweierquote bei allen Teams. Mehr Möglichkeiten für Offensiv-Rebounds, definitiv.
Hast du den Artikel auf The Athletic gelesen zum Offensiv-Rebounding von Fred Katz?
Ich glaube nicht, nein.
Okay, dann kann ich den auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich habe mit Fred, der bei den ganzen Knicks-Spielen am Start ist und auch in diesem Artikel viel über die Knicks geschrieben hat, auch in New York kurz quatschen können, auch zu diesem Thema. Einer der Vorteile, dass ich da akkreditiert war. Also akkreditiert heißt dann halt zwangsweise auch nicht immer nur mit den Spielern reden und mit den Coaches reden, sondern auch mit anderen Presseleuten reden. Das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Auch da würde es natürlich helfen, zum Parkett runter zu können und und da dann auch diese anderen Reporter zu treffen. Und der hat einen fantastischen Artikel geschrieben über das Offensive Rebounding, Trends in der NBA und vor allem auch die Hintergründe, wo es herkommt, aus Neuseeland und Australien und College und G-League und so weiter und so fort. Das kann ich jedem empfehlen. Check das auf jeden Fall ab. Wunder mich, dass du den gar nicht gelesen hast, weil du bist sonst immer bei The Athletic super hinterher.
Ja, eigentlich schon.
Ja. Naja, wie auch immer.
Asche auf mein Haupt.
Jedenfalls steht auch in diesem Artikel ein sehr interessanter Punkt, und zwar, dass so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat in den letzten Jahren, weil diese allgemeine vorherrschende Meinung zu diesem Thema Offensivrebounding ist in den letzten Jahren gewesen, entweder du crashst halt mit mehreren Spielern die offensiven Bretter und gehst auf den offensiven Rebound, oder du arbeitest halt sofort zurück, um quasi keine Transition-Angriffe zu erlauben und deine Defender so schnell wie möglich zurück wieder in deine eigene Hälfte zu bekommen. Und die allgemein vorherrschende Meinung war, entweder das, offensive Rebounds jagen oder gut zurückverteidigen. Es geht nicht beides, du musst dich entscheiden, entweder oder. Und machst du das eine, dann ist es zulasten des anderen. Gehst du dann eher auf Verteidigung und Sicherheit, dann kriegst du natürlich nicht so viele Offensiv-Rebounds. Gehst du auf die Offensiv-Rebounds, kannst du nicht so gut mit zurückverteidigen, wenn du halt den Rebound nicht bekommst. Und da hat so ein bisschen Umdenken stattgefunden, weil man das getestet hat in der G-League, weil man da auch aus anderen Ligen, aus anderen Ländern sehr viele Stats quasi mit zur Hilfe gezogen hat, weil Scouting-Departments und so da echt hinterher sind, dass das halt gar nicht so ist. Dass es nicht so ist, wenn du offensive Rebounds jagst, dass du dann schlechter zurückverteidigen kannst. Und es gehen sogar, wie zum Beispiel Joe Mazzulla, einige NBA-Coaches so weit und sagen, es hilft sogar deiner Transition-Defense, dass du an den offensiven Brettern maximal gut arbeitest und dass du dir so viele offensive Rebounds wie möglich sammelst. Und dieses Umdenken, was da jetzt stattgefunden hat bei vielen NBA-Teams, bei vielen Coaches, hat, glaube ich, auch mit dazu geführt, dass wir in dieser Saison sehen, dass Teams halt unfassbar viel auf diese offensiven Rebounds gehen. Und du hast es angesprochen, mit zwei Angreifern crashen, häufig sogar mit drei Angreifern wirklich aggressiv auf den Korb gehen. Und in einigen Situationen sehen wir sogar, dass Teams mit vier Angreifern komplett auf diese offensiven Rebounds gehen und die offensiven Bretter crashen, ohne dass es einen großen statistischen Nachteil hat in Sachen dann zurückarbeiten, weil du halt einfach mehr Rebounds sammelst und weil es halt diese langen Rebounds auch sind nach vielen dieser Dreier, was ich halt super interessant finde.
Das ist extrem interessant, und auch da, ich meine, es war im Thinking Basketball Podcast, es gibt ein Konzept, ich kriege es jetzt nicht hundertprozentig zusammen, ich glaube, das wäre auch jetzt ein bisschen zu komplex, um das im Podcast zu erklären. Ich glaube, man hat es, sie haben es Tag-Up genannt.
Genau, Tagging also ist auch in diesem Artikel benannt.
Okay, interessant. Na, also quasi die aktive, wie du es gerade gesagt hast, das aktive Gegenmittel gegen Transition Offense, indem du ans offensive Brett gehst und indem sich dann jeder quasi einen Gegenspieler sucht, so ein bisschen. So mehr, das war der klassische Zuruf der Jugendtrainer beim SV Heselwang. Jedes Mal, wenn der Gegner eine Ecke hatte, Jungs, jeder hat einen. So ungefähr, also ähnliches Prinzip, weil du dann eben verhinderst, dass diese Streak-Out-Möglichkeiten entstehen, dass dann plötzlich drei Spieler ohne Gegenwehr in Richtung offensives Ende preschen. Und das ist dann wiederum so ein klassischer Fall von andere Seite der Medaille. Es ist schon so, dass du weniger Wert auf Transition-Defense legst, wenn du das Brett crashst. Aber vor allem, wenn so Teams wie die Rockets halt einfach so eine enorme Macht entwickeln am offensiven Brett, der Gegner muss da ja auch drauf reagieren. Also es bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass der Gegner tendenziell weniger Wert auf seine Transition Offense legen
genau,
kann.
Genau, da können dann nicht schon drei Spieler einfach losrennen in die genau, Ecken jeweils. Das, ja. So, die müssen halt selber auch darum kämpfen.
Genau, du zwingst den Gegner ja auch irgendwie dazu, sein Defensiv-Rebounding mehr anzuziehen, weil du dein Offensiv-Rebounding mehr anziehst. Also das funktioniert ja in beide Richtungen.
Ja, und du versuchst halt nicht mehr so wie früher, dich irgendwie an so nah wie möglich an die Baseline reinzukommen, zwischen den, gerade bei diesen vielen Dreiern, die jetzt Teams zum Beispiel wie Boston unfassbar viele Dreier nehmen, so, da versuchen dann die Celtics-Angreifer nicht, sich irgendwie zwischen ihren zwischen Defender und Korb irgendwie zu pushen, dass sie halt vor die kommen und diese Rebounds holen, sondern sie drücken die teilweise sogar in Richtung Korb, um halt erstens zu verhindern, dass die einfach losrennen und zweitens, um sich dann all diese Rebounds zu greifen, die halt dann weiter wegfallen. Und auch das führt halt dazu, dass halt A, mehr Rebounds gesammelt werden und B, dass halt Teams dann nicht einfach losrennen können. Du kannst dann nicht als Verteidiger einfach, also als Spieler des Teams, was quasi um den Defensiv-Rebound kämpft, dann einfach losrennen, wenn du gerade von deinem Gegenspieler sogar so in Richtung Korb gedrückt wirst in dem Sinne und da gar nicht so mit vorbeikommst, ja.
Negatives Box-Out quasi, Box-In. Ich hätte jetzt, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen zu der Thematik. Vielleicht noch ganz kurz philosophisch die Frage, glaubst du, das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird oder der zumindest auf diesem hohen Level, auf dem er jetzt gerade ist, bleiben wird in den nächsten Jahren?
Boah, ganz schwer zu sagen. Ganz schwer. Also es wird nicht bis ins Unendliche hochgehen. Und wir werden jetzt nicht darüber reden, denke ich, dass wir in 2 Jahren 28 der 30 Teams auf einmal eine Rate haben von über 30%. Und die Rockets, die ja jetzt, ich weiß nicht, was averagen sie, jetzt gerade 41,2, die werden jetzt nicht 55 averagen in 2 Jahren offensive Rebound-Rate, da bin ich mir sehr sicher. Also ich glaube, wir kommen da jetzt schon relativ nah ans Limit ran. Wie das halt so oft ist, es gibt jetzt gerade eine Sache, wo halt dann die eine Seite halt einen massiven Vorteil hat. Und wir werden jetzt, glaube ich, in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren sehen, dass dann die andere Seite versucht, irgendwie wieder die Oberhand zu gewinnen mit anderen Methoden. Deswegen, ich denke nicht, dass das unendlich so viel weitergeht, aber ich denke auch nicht, dass das jetzt groß wieder zurückgeht in dieser Saison noch oder in der nächsten Saison. Das kann vielleicht in 5 Jahren dann wieder zurückgehen, wenn dann die andere Seite dann wieder die Oberhand gewonnen hat, wie das halt ganz oft so ist bei diesem Schachduell, ist jetzt die andere Seite am Zug, aber aktuell, ja, fällt mir jetzt auch kein easy Fix ein, wie jetzt auf einmal die Defensiv-Rebounder sagen können, ey, komm, hier, das ist jetzt dieses schnelle, optimale Gegenmittel dagegen.
Ja, glaube ich auch. Also ich denke, dass ich habe vorher das Wort Copycat League mal benutzt. Die Rockets sind sicherlich eins der Teams, die jetzt da den Ton vorgeben, wenn sich rausstellen sollte in den Playoffs, dass das ihnen zum Verhängnis wird, aus irgendwelchen Gründen. Dann wird es sicherlich eine größere Vorsicht geben in der NBA, sowas zu kopieren oder weiter durchzusetzen. Wenn jetzt die Rockets den Titel gewinnen oder in den Conference Finals OKC in 7 Spiele zwingen und da einen richtig geilen Playoff-Run hinlegen, dann wird es sicherlich nächste Saison noch mehr Teams geben, die da mehr Fokus aufs Offensiv-Rebounding legen. Es ist immer eine Frage von, was funktioniert, so wie wir ja vorher auch bei der Full-Court-Pressure-Geschichte und den Pacers das gesagt haben.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, vergleichsweise gar nicht mal so viel länger oder so lange darüber geredet, wie bei den anderen Sachen. Aber schön.
Ja, hat sich gut angefühlt. Schöne Folge, rundes Ding. Hoffentlich hat euch das auch gefallen, mal wieder richtig schön nerdig taktisch reinzugehen. Dann bleibt jetzt auch nur noch die
Trivia. Und da habe ich eine mitgebracht über einen Spieler, den ich live sehen durfte in Brooklyn. Derrick Queen, einer meiner jungen Lieblingsspieler in der NBA, über den ja auch ein Video kam, bereits in der Saison, riesiger Derrick Queen-Fan. Derrick Queen hat vor nicht allzu langer Zeit ein 30-Plus-Punkte Triple-Double aufgelegt. Und damit ist er erst der 5. Rookie in diesem Jahrtausend, dem dieses Kunststück gelungen ist. Ich möchte gerne, dass du mir die anderen 4 nennst mit Ja im Best Case.
In diesem Jahrtausend?
In diesem Jahrtausend. 4 okay, weitere Rookies mit einem 30-Plus-Punkte Triple-Double.
Weil mein erster Gedanke war sofort Will Chamberlain, und da gucke ich gerade nebenher, weil es mich interessiert. Aber der hatte tatsächlich sein Season-High in seiner Rookie-Saison waren 7 Assists. Also der hatte tatsächlich einfach.
Und es war, glaube ich, auch nicht in diesem Jahrtausend.
Ja, genau, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Aber wäre es nicht, dann wäre Will Chamberlain mein erster Tipp gewesen. Luka ist natürlich ein offensichtlicher Guess.
Luka Doncic, genau. Ja.
Okay.
2019, easy. Ich habe jetzt nicht die genaue Statline, das genaue Game, aber Luka Doncic ist einer der 4.
30 Punkte Triple-Double. Ist gar nicht so
ist gar nicht so
halt
einfach.
Viele von den Triple-Double-Maschinen, die man jetzt so denken würde, also ein Jokic oder ein Giannis oder so,
es
die
würde
waren
mich
halt
ehrlich wundern,
so
wenn du auf einen dieser 3 noch kommen würdest.
Würde dich wundern, wenn ich auf einen der 3 noch komme. Okay.
Es ist schon eine ziemlich schwere Frage jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Ja, dann darf ich wahrscheinlich auch nicht so in Richtung Harden Westbrook. Das wäre dann auch zu offensichtlich. Also ich weiß, dass eine Weile der Rekord für das jüngste Triple-Double ist mal eine Weile hin und her gesprungen. Und da waren sowohl Lonzo Ball als auch Markelle Fultz 2 Namen, die das hatten.
Beide
die zufällig
nicht.
Mal ein 30-Plus? Beide nicht. Mm-mm. Okay.
Das ist, glaube ich, ja beiden auch an den 30-Plus gescheitert.
Vermutlich. Malcolm Brogdon.
Vielleicht nenne ich dir einfach das Ja immer dazu.
Ja, gerne,
das
also wenn es so schwer
leichter.
Ist.
Okay, also das letzte Mal, dass ein Rookie vor Queen 30 plus Punkte Triple-Double gemacht hat, war 2022. Aber wenn du jetzt anfängst zu denken, oh, wer war denn der? Es ist halt nicht gedrafteter Spieler gewesen.
Okay, wow.
Ein nicht gedrafteter Rookie aus 2022.
Wow. Reeves?
Ja.
Was?
Yes, sir. Yes, sir. Austin Reeves. Die Anzeichen waren da.
Von der Anfang 30 an. Punkte Triple-Double.
Du kannst nicht mal weiter raten. Ich gucke mal nebenbei in seinen Game-Log.
Ja, gib mir das Jahr von dem anderen noch oder die
2011.
Saison.
2011. Ein Rookie, der das als einziger zweimal geschafft hat.
Na, 2011, war das dann 2011er Draft Class oder war das im neuen Jahr 2010er Draft Class? Ich glaube, so komme ich eher drauf.
Warte, das muss ich auch nachschauen. Das ist die 2009. Warte mal. Ah, okay, gut. Special Case. Es ist die 2009er Draft Class, ein Spieler, der nicht gespielt hat in der 2009-10er Saison und der dann in der 10-11er Saison.
Ja gut, das macht es dann leider relativ einfach. Dann wird es Blake Griffin sein.
Genau, Blake Griffin zweimal. Okay. Und dann haben wir noch 2010. Das heißt, die 2009er Klasse wieder.
2010, 9er Klasse. Wer war denn die? Also Blake war First Pick. Dann weiß ich noch, dass Hashim Thabeet oder wie man den ausspricht. Aber der wird sicherlich nicht gewesen sein.
Nee.
Dann war Harden war Top 5. Rubio war Top 5, aber der wird es auch nicht sein. Wer war denn noch 2009? Ja, jetzt bin ich mit meinem Latein schon am Ende.
Digga, bei Reeves war es einfach das letzte Spiel der Saison. 31, nice. 16 und 10 in Denver. Overtime.
Krass.
Davor scorte er nicht einmal über 20. Das ganze Jahr.
Ich habe nur noch, also DeRozan ist der einzige Name aus der 9er Draft Class und Curry natürlich, aber Curry wird es hundertprozentig auch nicht gewesen sein. Ich sag einfach DeRozan, sonst weiß ich jetzt keinen.
Hundertprozentig.
War es DeRozan?
Nein.
Es war Curry?
Ja. Warte, das finde ich
okay,
auch noch.
Krass.
Game Logs in seiner ersten Saison. Wahrscheinlich auch so ein Overtime-Ding. Was haben wir? Ah, ich hab's direkt. 36. Am 10.02.2010 zu Hause gegen die Clippers, 132-102 Sieg, 36 Punkte, 10 Rebounds, 13 Assists.
Crazy.
Von Steph. Und er war sogar noch ein paar Mal gar nicht so weit weg. Also er hat hier einmal 42-9-8, 36, dann waren es einmal 32-10-8. Also das hätte auch noch das ein oder andere mehr sein können.
Ich habe gerade überlegt, wie oft hatte denn Steph überhaupt schon mal 10 Rebounds in seiner Karriere? Das wird doch auch nicht super häufig gewesen sein.
Ja.
Ja, wobei, einmal, in seiner Prime hat er so
30, 7 und 13.
Ja.
Ja.
In seiner Prime hat Curry sogar so 6 Rebounds plus geaveraged.
Ja,
6,6 war sein 6,1 Rebounds war sein Career High 2023. Und in der Saison hatte er, ja doch, okay, hat er schon ein paar Mal. 13,
naja, aber krass,
11,
kein LeBron, kein Simmons.
Ja, stimmt. Simmons wäre ein guter Guess gewesen, ne?
Nee, cool. Trotzdem gut
gemacht. Schöne Frage.
Danke.
Dankeschön. Ja, Freunde, was bleibt zu sagen? Patreon.com/DoubleStepBack, gerne vorbeischauen. Holy, gerne vorbeischauen. Und dranbleiben, uns gewogen bleiben. Morgen hören wir uns, wie gesagt, sehr gerne im Supporter-Feed, wenn ihr Bock habt. In Richtung Wochenende dann gerne nochmal. Und dann geht's nächste Woche natürlich auch wieder hier im regulären Feed weiter. Wir haben noch nicht besprochen, wie wir es mit Christmas Games und so machen. Da würden wir euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob da was kommt, wann da was kommt. Bis dahin schon mal eine schöne Vorweihnachtswoche, einen schönen, ist dann jetzt 4. Advent dieses Wochenende? Mhm. Wahrscheinlich schon, ne? Einen schönen 4. Advent und dann ein schöner Start ins Weihnachtsfest. Ja, macht's gut, Freunde. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Liebe geht raus an euch. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.